Jetzt sind es nur noch zwei Spieltage, bis diese Saison 24-25 bei den Männern beendet ist und es spitzt sich dramatisch zu. Wir haben plötzlich wieder ein Rennen um den Relegationsplatz und wer in die Champions League kommt, das ist sowieso eine Frage, die offener ist denn je. Wir wollen jetzt sprechen über den aktuellen Stand in der Liga und alle Partien von diesem 32. Spieltag mit Patrick Röttele vom Sportcast Freiburg und mit Martin Rafelt von Spielverlagerung, der Seite, die Meister Co-Trainer macht. Und in diesem Sinne legen wir jetzt doch mal los.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr mit dabei seid und gleich zu Beginn der Hinweis, vielen, vielen Dank schon mal an alle von euch, die bei der Hörerinnen-Umfrage mitgemacht haben. Über 1000 Leute schon, Link dazu in den Shownotes und worum es da geht, das erzähle ich später. Aber jetzt muss ich erstmal Martin Rafelt hier begrüßen, jemanden, der mitverfolgen durfte, wie der aktuelle Meister-Co-Trainer René Maric von seinen Blogger-Kinderschuhen bis hin jetzt zur Meisterschaft sich entwickelt hat. Martin, schön, dass du hier bist.
Ja, guten Tag. Es ist mir eine Ehre, in meiner Vertretung des Meisterblocks, kann man glaube ich sagen, ja. Spielverlagerung. Ja, so, unsere in Anführungszeichen erste deutsche Meisterschaft, da sind wir sehr froh drüber, gratulieren dem FC Bayern und René. Genau, und sind in entsprechend guter Laune.
Das glaube ich, aber es ist ja gar nicht euer erster Titel, also der erste deutsche Titel. Nee. Aber was ist jetzt so, wann wird das eigentlich sein? Also wenn ich auf irgendwelche Fußballseiten gehe, auf SpielerInnenprofile, dann habe ich ja die Trophäenübersicht. Wann habe ich das endlich auf Spielverlagerung.de mit Aufstiegen und so weiter?
Das ist eine interessante Idee. Das werden wir mal in Betracht ziehen. Aber man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielt. Aber ich meine, ja. Wenn man das Trophäenzimmer hat, dann kann man natürlich auch drauf verweisen.
Gut, vielleicht war ich aber auch, ich war mal wieder bei LinkedIn unter der Woche und das war natürlich ein Fehler. Das ist, das setzt einem natürlich dann solche kruden Gedanken in den Kopf. Deswegen vergessen wir lieber das und begrüßen Patrick hier. Patrick, schön, dass du da bist, obwohl es ein etwas schwer verdauliches Wochenende war als Freiburg-Fan.
Ja, es ist mit einem Tag Abstand schon wieder deutlich besser, weil man sich ja dann immer daran hochzieht, was gut war und ziemlich vieles war gut und ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Lasst uns gleich reingehen in den Spieltag und wir beginnen mit dem Blick eben auf den Relegationsplatz. Ich habe es ja schon angesprochen, dass es da jetzt nochmal interessant wird und das liegt unter anderem an dem, was in Augsburg passiert ist am Sonntagnachmittag zwischen Augsburg und Holstein Kiel. Der FCA beginnt eigentlich druckvoll, Esende verpasst aber eine Ecke am zweiten Pfosten ganz knapp. Kiel kommt kaum aus der eigenen Hälfte, da hat man viel aktives Coaching beobachten können bei Marcel Rapp. Es wurde dann irgendwann aber etwas besser und kaum lässt das hohe Pressing mal nach von Augsburg, gibt es dann auch eine Großchance für Kiel, aber Mazima blockt den Schuss von Gigovic noch vor der Linie. Im direkten Gegenzug dann allerdings muss auch Däne parieren. Gegen Kümmer macht er das aber ebenso gut wie sein Konterpart. Und dann kommt eine umstrittene Szene in der 24. Minute. Ist Bernardsson nach einem tiefen Pass durch. Mazima grätscht ihn eigentlich klasse ab. Abraham Osmers gibt Strafstoß. Und jetzt kommt die große Diskussion, hat Mazima hier den Ball gespielt und nur den Ball gespielt? Hat er den Fuß erwischt und erst den Fuß getroffen und dann den Ball gespielt? Oder hat er vielleicht sogar nur den Fuß gespielt? Ich glaube, diese Extremmeinung hat, glaube ich, niemand vertreten. Es ist am Ende so, dass dieser Strafstoß bestehen bleibt. Das heißt, auch der VAR Sven Jablonski schickt haben Osmers nicht nochmal raus an den Bildschirm. Und so kann Marcino antreten und zum 1:0 treffen. Dann verletzt sich aber genau jener Marcino. Das könnte noch sehr entscheidend fürs Saisonfinale von Holstein werden. Für ihn kommt dann Phil Harris nach 38 Minuten rein. Und nur 2 Minuten später fällt das 2:0. Skripski spielt einen fantastischen Pass auf Bernardsson. Dessen Schuss grätscht Zäsiger noch ab. Aber so, dass Bernardsson ihn per Kopfball-Bogenlampe über den aus dem Tor gekommenen Finn Dahmen zum 2:0 einköpfen kann. Kurz darauf pariert dann Däne wieder, genau gegen jenen Celsiger Weltklasse nach einem Kopfball auf eine Ecke folgend. Und als dann die zweite Hälfte beginnt, steht es sehr schnell 3:0, denn in der 51. Minute gewinnt Kiel im Mittelfeld zwei Kopfballduelle nach einem Abschlag von Damen. Und so kann wieder Skripski auf wieder Bernhardsson passen und der kann wieder treffen, diesmal zum 3:0. Und jetzt beginnt eine Phase mit vielen Augsburger Chancen. Sehr, sehr viele Augsburger Schüsse haben wir in diesem Spiel gesehen. Aber Claude Maurice trifft zum Beispiel nur den Außenpfosten. Däne pariert stark gegen Meunier. Claude Maurice trifft dann nochmal die Oberkante der Latte. Und in der 89. Minute fällt zwar ein Tor, aber das dürfte vor allem in der Tordifferenz noch eine Rolle spielen für Holstein Kiel. Giannoulis bekommt nach einem Einwurf die Möglichkeit einer Flanke. Er findet Tietz, der auch komplett frei ist. Dessen Kopfball pariert Däne noch. Aber Meunier kann den Ball dann über die Linie drücken. Zum am Ende dann Endstand von 1:3 aus Sicht des FC Augsburg. Martin, Holstein Kiel ist lebhafter denn je. Wie hat es denn die KSV geschafft, hier zu gewinnen?
Wieder sehr viele der Bälle, die man aufs Tor geschossen hat, ins Tor geschossen. Das war ein guter Trick. Der hat schon im Hinspiel funktioniert.
Für hilfreiche Tipps zu Fußballerfolg. Schieß den Ball ins Tor.
Genau. Das hat ja schon im Hinspiel sehr, sehr gut funktioniert. Ich erinnere mich, da war ich auch in der Folge und da habe ich noch gesagt, ja gut, das wird jetzt nicht das Geheimrezept sein, dass man sagt, macht einfach immer macht einfach jeden Ball rein. Aber zumindest jetzt im Rückspiel aus gegen Augsburg hat es wieder geklappt. Kiel hat unterm Strich jetzt, glaube ich, diese Saison 15 Schüsse gegen Augsburg gehabt und 8 Tore gemacht. Das ist einigermaßen skurril. Mhm. Es war aber durchaus, würde ich sagen, doch eine verdiente Führung. Also es war ein ausgeglichenes Spiel. Da 2:0 zu führen, sind schon ein bisschen glücklich. Ich denke, also du hattest auch geblueskied. Wie sagt man das denn bei Bluesky?
Geskietet.
Geskietet?
Ja, sind Skeets bei Bluesky. Ich habe es nicht erfunden. Don't shoot the messenger. Okay. Es sind immerhin keine Toots wie bei Mastodon.
Nee, sehe ich, kann man machen. Also du hast geskeetet, dass du sagst, ist kein Elfmeter, ist glaube ich auch, ist wahrscheinlich Common Sense, dass es keiner ist. Ich würde, also können wir gleich nochmal kurz drüber reden, aber ja, das ist dann natürlich ein bisschen glücklich. Dann dieses 2:0 ist natürlich dann auch ein bisschen, dass der Ball dann, der geblockte Ball so wieder runterkommt und dann die Bogenlampe so reinfällt. Auch ein bisschen Glück dabei. Und da steht es dann 2:0 in dem Spiel, was eigentlich ziemlich ausgeglichen ist. Aber immerhin war es ausgeglichen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich immer über Kiel sage, dass Kiel zumindest die Spiele meistens so gestaltet, dass sie die Möglichkeit haben, mit ein bisschen Glück das Ding zu gewinnen. Und das war dann eben eins der Spiele, wo das so war. Ja, Augsburg gibt mir ein bisschen Inter Mailand Vibes zurzeit, so sehr sehr große Räume, sehr lange Wege, sehr starke Mannorientierung, sehr körperlich und auch im Offensivspiel sehr viel über Bewegungen, über Läufe, aber natürlich nicht ganz das gleiche Niveau wie Inter Mailand, vor allem von den wie die Positionen besetzt sind. Ja, also gerade beim 2:0 haben sie dann einmal einen relativ dicken Fehler drin, dass Goeleo und Matsima zusammen auf den gleichen Stürmer raus verteidigen und dann dahinter dieses riesige Loch entsteht, wo Skripski reinspielt. Das ist ein bisschen, das war ein bisschen fahrlässig. Mhm. Und dann steht es 2:0 und dann muss Kiel nur noch verteidigen und das reicht dann.
Ja, ich muss sagen, ich habe bei Augsburg viel drüber nachgedacht, wie ich das jetzt eigentlich bewerte, weil es ja eigentlich ein überzeugendes Spiel von Augsburg war. 27-7 Schüsse, sie hatten mehr Chancen, sie haben auch die über das gesamte Spiel gesehen bessere Spielanlage gehabt. Kiel hatte schon, also die Umschaltmomente waren super ausgespielt von Kiel, aber gerade was da Augsburg im hohen Pressing gemacht hat in der Anfangsphase, ich habe auch selten Kiel so schwimmen sehen, vor allem in der Anfangsphase. Also die mussten sich komplett finden und deswegen musste Marcel Rapp auch so viel coachen, glaube ich, weil du die Verunsicherung gespürt hast. Und das war ja ein Ergebnis von einem guten Ansatz von Augsburg, der auch riskant war. Also sie sind ja auch Däne angelaufen. Sie haben jetzt nicht einfach nur Manndeckung gemacht, sondern eben auch mit dem Deckungsschatten durchziehen bis auf den Torhüter. Das hat mir gut gefallen. Und dennoch ist es ja aber auch nicht komplett zufällig, dass dieses Spiel verloren geht. Und ich glaube, dass Augsburg eben zum einen wirklich anfällig ist für Konter, dass man das nicht so häufig bei Gegnern sieht, weil es nicht so konsequent bespielt wird gegen Augsburg, weil Augsburg jetzt auch viele Spiele hatte, wo man ein bisschen tiefer stand. Und dann war es für mich so ein Spiel, wo eben in diesem einen Spiel mal alles gegen Augsburg gefallen ist. Also in der Rückrunde, sie haben ja immer noch eine fantastische Rückrundenbilanz, auch mit sehr, sehr wenigen Gegentoren. Aber der Grund, warum ich da schon immer ein bisschen kritischer war als manche Augsburg-Fans, war, dass ich eben immer wieder nicht nur die Expected Goals Against gesehen habe, sondern ich habe auch immer wieder Szenen gesehen, wo Finn Dahmen klasse pariert, tolle Paraden hat, aber der Ball eben dann genau nicht zum Gegenspieler kommt, sondern zu Mazzima und der knallt das dann raus oder Zäsiger. Also sie hatten eben so ein bisschen Spielglück, das sich manchmal einfach so durchzieht über ein paar Wochen. Und in diesem Spiel hatten sie halt genau dieses Spiel Pech. Also der Ball kommt auf jeden Fall so zu Bernhardsson, dass das 2:0 machen kann. Die Entscheidung zum Strafstoß, die wird so getroffen und sie ist danach nicht mehr revidierbar. Ich glaube, wenn er keinen Strafstoß gegeben hätte, hätte man danach auch keinen Strafstoß geben können. Also, dass das, was auf dem Feld entschieden wurde, dann stehen bleibt, das kann ich schon nachvollziehen, denn er kommt mit einer irre hohen Geschwindigkeit und er bringt auf jeden Fall Bernhardsson auch zu Fall. Das ist.
Ich glaube auch, also Devil's Advocate, um Devil's Advocate zu spielen, ich bin der Meinung, es ist kein Elfer. Aber was der Punkt dafür ist, ist vielleicht, dass es, glaube ich, keine so ganz klare Regelung gibt für diese Szene. Ball gespielt, aber so, dass du definitiv den Spieler abräumst. Mhm. Ja, das genau. Ist ja nicht hundertprozentig erlaubt. Also es gibt ja schon Szenen, wo Schiedsrichter sagen, ja klar, spielst du da den Ball, aber du brichst dem fast die Beine. Das kann ich nicht durchgehen lassen. So. Also ich glaube, nur, dass du den Ball spielst in erster Linie, ist keine hundertprozentige Rechtfertigung für jedes Einsteigen, so. Und das war dann halt schon einfach wirklich vertikal von hinten dann so durch die Beine durchgeschaufelt. Das sah dolle nach einem Foul aus auf den ersten Blick. Ich habe auch ein Standbild gesehen, wo es komplett so aussah, als ob es definitiv ein Foul sein müsste, weil wirklich Mazzimas Fuß über seinem Fuß drüber ist und dann auf den Ball durchgeht, aber ich glaube, der Fuß vom Stürmer geht halt genau weg in dem Moment. Ja. So, also es ist auch unheimliches Pech für den Stürmer eigentlich, dass er da nicht berührt wird. Aber um vielleicht ein bisschen eine Begründung zu liefern, warum man das nicht zurücknimmt.
Um das Argument vielleicht noch zu verstärken, wenn ich kurz rein darf. Mazzima ist zwar am Ball, aber der Ball ist halt danach noch spielbar für Bernhardsson. Also der Ball geht ja nach der Grätsche nicht aus dem Spielfeld raus. Und dann trifft er im Nachklang Bernhardsson und räumt ihn dann nochmal um. Deswegen ist das vielleicht einfach nochmal getrennt zu sehen und ist dann nochmal ein Foul. Also war ja so meine Überlegung.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt.
War der Ball wirklich noch spielbar? Ja. Hat er ihn nicht?
Also ich habe es gestern im Stadion noch in der ersten, vielleicht habe ich es auch auf der Zone auf dem Handy zu klein gesehen, aber der war nicht im Aus. Mhm.
Aber es macht natürlich unabhängig davon, ob das jetzt in dem Fall der Fall war, kann man es natürlich schon so betrachten, dass man sagt, okay, er grätscht, er spielt den Ball, der Ball geht irgendwo hin und dann räumt der komplett den Gegenspieler ab, dass man sagt, nachdem der Ball gespielt ist, ist es halt ein Foul, weil wenn der Ball irgendwo auf dem Feld liegen würde, darfst du ja trotzdem nicht einfach einen Stürmer weggrätschen. Also, ne, wenn kein Ball involviert wäre, wäre das ja auch ein Foul. So könnte man es rechtfertigen, I guess.
Ja, und die Intensität war einfach riesig. Also er kommt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und es ist eben einfach so, dass, ja, also der Ball war tatsächlich, er geht langsam ins Aus. Du hast völlig recht, Patrick. Gutes Auge auf dem Handybildschirm gehabt. Aber er geht quasi mit einer Intensität rein, die eben auch, also in der Realgeschwindigkeit sah es wie ein klares Foul aus. Auch wenn du schon der Realgeschwindigkeit auch siehst, so wie der Ball dann kullert, muss er ihn auch erwischt haben. Aber es ist eben sehr unwahrscheinlich, dass du aus dieser Situation heraus nur den Ball spielst. Aber jetzt auch unabhängig davon, weil da werden sowieso die Augsburg-Fans und die Kiel-Fans, die werden sowieso unterschiedliche Meinungen dazu haben. Und am Ende ist es aber egal. Spielt nur noch für die Schiedsrichterei eine Rolle, wie das dann im Nachgang bewertet wird. Es hätte ja noch Chancen gegeben, danach für Augsburg ranzukommen. Und diese Chancen hat man ja auch kreiert. Also man hat sehr, sehr viel gut gemacht. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass bei der Art und Weise, wie man die Chancen herausgespielt hat, man vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, wie gut die Abwehrreihe steht. Und das ist bei Kiel insofern bemerkenswert, dass halt Johansson in der Innenverteidigung stand, der zum ersten Mal seinem 5. Spieltag wieder in der Startelf ist er reingerutscht, weil Ivicic gelb gesperrt gefehlt hat. Und die waren einfach, die haben sich sehr, sehr wohl gefühlt in ihrer Strafraumverteidigung und vor allem, die haben sich auch nicht so oft richtig heftig auseinanderspielen lassen, sondern die Chancen, die Augsburg hatte, die musste man sich erarbeiten. Das waren dann Abschlüsse unter Bedrängnis, bis auf diesen Tietz-Kopfball, da stand er wirklich sehr frei. Und bei dem Kopfball, den Däne pariert nach Ecke, das waren die beiden Szenen, wo ich sagen würde, da hat man auch in der Strafraumverteidigung deutliche Zuordnungsprobleme gesehen bei Kiel. Aber ansonsten hat man das eben sehr gut gemacht. Und dann fällt so ein Spiel eben mal runter. Kiel ist halt genau in der gegenteiligen Phase als Augsburg. Die haben jetzt 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt. Nur deswegen sind sie jetzt mit 1 Punkt an Heidenheim dran. Martin, was würdest du denn zu Kiel generell sagen? Also, dass du ihren Spielstil gerne siehst und auch die Art und Weise, wie man es angeht, das hast du hier im Rasenfunk schon erzählt. Da musste ich auch öfter dran denken, dass du mir hier erklärt hast, dass es schon besser ist, auch bei 0-3 nach vorne zu spielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwo nochmal einen Punkt holt, der wichtiger ist als die Tordifferenz, die ist einfach größer. Und es scheint dir ja alles recht zu geben aktuell.
Ja, ich habe auch gesagt, dass sie individuell natürlich doch trotzdem relativ klar die schwächste Mannschaft sind und das in der Klasse halt schwer wird. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus, haben natürlich ein bisschen, Skripski hilft da natürlich, Machinas Ausfall wird nicht helfen. Mhm. Ich finde auch, ich hatte jetzt gerade bei dem Spiel sehr das Gefühl, dass, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auf dem Schirm, wie viel Erstliga-Erfahrung der Kader hat. Ich glaube fast keine. Und ich habe das Gefühl, man kriegt, die Spieler haben sich ein bisschen ans Niveau angepasst, so langsam habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die kommen besser mit Bundesliga-Fußball zurecht, die kommen besser damit zurecht, dass um sie herum alle Gegenspieler eigentlich ein bisschen besser sind als sie, so, und machen das ein bisschen geschickter, wählen ein bisschen geschickter, wann sie welchen Raum wie nutzen, wie sie ausweichen und wie sie sich durchspielen und so. Das wirkt insgesamt ein bisschen geschickter und erwachsener. So, ich glaube, das ist schon eine Verbesserung. Mir hat in dem Spiel Remberg extrem gut gefallen.
Ja.
Leitet auch das 2-0, glaube ich, ein mit so einem wackelt da den anlaufenden Spieler aus. Und sehr, sehr gut unter Druck und sehr umsichtig, sehr clever. Sehr gutes Spiel gemacht. Und und wie gesagt, die Spielanlage an sich so gut. Maserab greift gut in Spiele ein, auch häufig. Ich glaube, wenn ich es mir gerade nicht hundertprozentig sicher, da kenne ich die einzelnen Spieler immer bei Kiel nicht so wahnsinnig gut, aber ich glaube, Remberg ist dann auch, ich glaube, das war auch eine Anpassung an die Anfangsphase, dass Remberg so häufig in die erste Linie zurückgefallen ist. Das war in der Anfangsphase noch nicht so. Es war dann so ein bisschen eine Anpassung, wodurch es dann Augsburg ein bisschen schwerer gemacht wurde, so viele Spieler nach vorne zu bringen und direkt Druck drauf zu haben, den man am Anfang ein paar Bälle verloren hat. Ich würde auch noch mal, um die Leistung noch mal ein bisschen hervorzuheben, weil du sagst, am Ende sind es natürlich 27 Schüsse für Augsburg zu 7. Das klingt erstmal sehr eindeutig, allerdings in dem Moment, wo es 2-0 steht, sind es 5-5 Schüsse. Ne? Also dieses Chancenplus spielt sich Augsburg in dem Moment raus, wo Kiel nichts mehr macht, außer verteidigen. Was man kritisch sehen kann, dass Kiel da nichts mehr macht, außer verteidigen, wenn man dann 20 Schüsse zulässt. Bisschen schwierig, aber wenn man halt so gut steht, dass man den Strafraum trotzdem unter Kontrolle hat und keine richtigen Hochkaräter rauskommen, dann kann man das auch machen. Mhm. Und also insofern, trotz der Augsburg-lastigen Zahlen, doch ein verdienter Sieg, zumindest insofern, es ist kein überragend glücklicher Sieg. Du hast ein bisschen Spielglück gehabt, aber du hast auch eine gute erste Halbzeit gespielt und dann ordentlich zu Ende verteidigt. Also, ja.
Ja, und weil du gerade die Entwicklung von Kiel angesprochen hast, eine Sache, die mir in dem Spiel wieder aufgefallen ist, das war vor 2 Spieltagen, glaube ich, auch schon so, in der Anfangsphase der Saison haben sie ja auch schon versucht, vertikal zu spielen, aber da haben sie ganz oft mit dem ersten Ball schon hinter die Kette gespielt und jetzt ist es so, dass sie oft erst, das ist kein Zufall, dass Skripski die tiefen Bälle dann spielt, weil sie erst zu ihm den Ball bekommen oder zu Remberg bekommen sie den Ball und damit haben dann auch Rosenbohm und Tolkien auch noch ein bisschen mehr Zeit Zeit, nach vorne zu laufen. Und Tolkien ist noch der zweite, den ich noch erwähnen wollte. Es war ein super Spiel von beiden Flügelspielern bei Kiel. Und das ist eben auch nochmal ein Unterschied zur Hinrunde, logischerweise, weil Tolkien ist ja erst im Winter gekommen. Aber der hat Marius Wolf sehr gut aus dem Spiel genommen. Die großen Chancen für Augsburg gab es lange Zeit über den linken Flügel und dann mit Pässen auf Kömür, der dann aber eben seine Chancen vergeben hat. Also es war insgesamt ein sehr rundes Spiel von Kiel und kein schlechtes von Augsburg, aber Augsburg hat wieder das alte Problem, alt in dem Sinne, dass es in der letzten Saison schon so war. In der Sekunde, in der Klassenerhalt total safe ist und die Frage ist, geht's jetzt nach Europa? Ja, dann hört's auf mit den Ergebnissen. Nicht komplett mit den Leistungen, aber mit den Ergebnissen. Deswegen liegt man jetzt auf Rang 11 und hat jetzt 7 Punkte Rückstand auf Rang 6. Das heißt, der ist schon weg und damit... Da darf man auch gespannt sein, wie jetzt dann Augsburg aus dieser Saison rausgeht. Auswärts in Stuttgart und dann zu Hause gegen Union sind die letzten beiden Spiele für Augsburg. Und für Holstein Kiel wird es natürlich jetzt sehr, sehr viel wichtiger in der nächsten Woche. Schon ohne Remberg, denn der hat sich in der 93. Minute die 10. gelbe Karte geholt. Ich denke, das war die eine Negativaktion von Remberg, die man da doch in diesem Spiel gesehen hat. Kiel wird jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg spielen. Und über Freiburg sprechen wir ja auch gleich noch. Da geht es um die Champions League und dann beim BVB. Das heißt, vielleicht besiegt Kiel auch einfach beide. Dann ist es egal, wie das Spiel gegen Freiburg erst kurzfristig läuft. Man ist einen Punkt hinter Heidenheim. Man hat aktuell die identische Tordifferenz, aber mehr geschossene Tore. Also bei Punktgleichheit wäre man gerade vor Heidenheim. Eventuell, ich kann es noch nicht sagen, ob es hinhaut, wird es gegen Ende der Woche einen Schwerpunkt geben, genau zu diesen beiden Vereinen. Das ist das Ziel in der Woche, aber ich habe es noch nicht organisiert. Ich kann nicht sagen, ob es terminlich klappt. Warum, das erfahrt ihr später im Rasenfunkteil noch. Es ist eine sehr vollgestopfte Woche, aber aktuell sieht es sehr, sehr interessant zumindest aus für Holstein Kiel.
Ich habe noch ein quirky Thing zu erwähnen. Und zwar das 2-0. Da sieht man wieder, das ist in Anführungszeichen ein Torwartfehler von Damen. Und das sieht man allerdings fast immer, wenn so ein Chipball über den Torwart drüber geht, dass das menschliche Gehirn da ein bisschen dumm ist in solchen Situationen und den Impuls hat, weil du das ja als Torwart normalerweise als Torwart siehst du, der Ball geht dahin, ich gehe dahin, ich gehe zum Ball. Und wenn der so langsam über dich drüber fliegt, hast du auch den Impuls, dass du dich zum Ball bewegen willst. Aber eigentlich musst du dich vom Ball weg ins Tor rein bewegen. Und Damen macht es da auch, dass er so sich so ein bisschen zum Tor ziehen lässt und dann in so einem Bogen zurück zum Tor läuft. Und deshalb steht er dann am ersten Pfosten, wo der Ball einfach mitten im Tor einschlägt. Wenn er in dem Moment, wo dieser Kopfball kommt, einfach in einer direkten Linie ins Tor zurückläuft, dann steht er in der Mitte des Tors und fängt ihn einfach auf. Aber das macht der Kopf nicht in dem Moment, dass der einfach sagt, okay, der Ball ist da vorne, da oben, geht über mich drüber, ich drehe mich um und laufe vom Ball weg. Das macht man einfach irgendwie intuitiv nicht. Aber so wäre es zu retten gewesen.
Wobei du dann diese Bewegungsänderung schon sehr schnell hinbekommen musst, dass du quasi dann in der geraden Linie zurückläufst. Also, aber ja, ich habe dieses Tor in Anwesenheit einer Elfjährigen gesehen und die hat gesagt, warum bleibt der Torhüter da stehen? Dann habe ich gesagt, schauen wir noch mal auf die Zeitlupe. Ganz so einfach war es nicht. Aber im Grunde hat sie auch ein bisschen dann deine Frage gestellt. Aber gut, jetzt wollen wir nicht die sehr gute Saison von Finn Dahmen hier drüben, sonst kriege ich wieder wütende Augsburg-Kommentare.
Ja, wie gesagt, das ist ja auch, das macht halt jeder, also so gut wie jeder Torwart intuitiv genauso. Also deswegen ist es ein Torwartfehler, in Anführungszeichen.
Daran lag es auf jeden Fall.
Eine komische Situation.
Also das ist aber jetzt auf jeden Fall die Situation bei Holstein Kiel und damit lasst uns dann doch noch auf die Situation bei Heidenheim blicken und damit haben wir nämlich passenderweise auch ein Spiel, bei dem sehr, sehr deutlich wurde, dass das Sportliche dann auch irgendwie alles ganz egal ist. Also ich erzähle euch trotzdem kurz den Spielfilm, aber dann natürlich auch die entsprechende Szene. Es ist ein von Verletzungen geprägtes Spiel und zwar schon bevor die schlimmen Verletzungen passieren, beziehungsweise es passieren Verletzungen, von denen wir erst im Nachhinein erfahren, wie schlimm sie waren. Philipp Hofmann muss in der 8. Minute raus, beziehungsweise nach 8 Minuten muss er verletzt raus. Er hatte schon vorher einen Schlag in die Rippen bekommen und wie man nach dem Spiel dann erfährt, hat sich da eine Rippe ins Zwerchfell gebohrt und es ist zu einem Lungenkollaps gekommen. Man muss sehr froh darum sein, dass er nicht nur gut betreut wurde und dass das Heidenheimer Krankenhaus so nah am Stadion liegt, sondern dass das gut gegangen ist. Jeder, der da so ein bisschen Erfahrung mit hat, der weiß, wenn die Lunge kollabiert, dann kann das ganz, ganz ja auch tatsächlich lebensbedrohlich werden. Ist es zum Glück nicht geworden, seine Saison ist beendet, aber erstmal sind wir einfach froh, dass er gesund ist und so geht es dann natürlich auch rund um Kevin Müller. Aber vorher, was passiert noch im Spiel? Cienza hat nach 20 Minuten Probleme, spielt weiter, muss dann allerdings auch raus, das ist dann die nächste Verletzung, die wir in dieser Partie haben. Bayern gelingt offensiv wenig, es ist deutlich zu merken, welcher Druck auf diesem Spiel liegt. Bochum hat allerdings kleinere Umschaltsituationen, die aber eben nicht zu wirklichen Chancen führen. Dann gibt es keinen Strafstoß für eine Situation, die auf Bochumer Seite diskutiert wird. 26. Minute, Busch blockt einen Kopfball von Masuras mit dem angewinkelten, aber erhobenen Arm. Der Ball wäre aufs Tor gegangen. Der VAR schaut noch drauf, Bastian Dankert, aber es gibt keinen Strafstoß. Schiedsrichter war Sascha Stegemann. Dann muss Cienza tatsächlich auch mit Rückenproblem raus. Boadu hat die erste Chance, die auch diesen Namen verdient, aber sein Aufsetzer geht übers Tor. Und kurz vor der Halbzeit köpft dann Mainka einen Freistoß drüber. Gimba verpasst vorbei, also er köpft vorbei, denn Gimba verpasst noch am zweiten Pfosten. Und dann beginnt die zweite Hälfte und die startet eben mit einem Schockmoment. Kevin Müller ist sich so kurz zusammengeprallt in der 50. Minute und offenbar direkt danach bewusstlos und muss behandelt werden. Beide Kurven skandieren in einer gespenstischen Stille seinen Namen und nach einer 10-minütigen Unterbrechung kommt Frank Feller für ihn rein. Und es ist sehr früh klar, dass das eine bedrohliche Situation für Kevin Müller war und das hast du allen im Stadion angemerkt. Die gute Nachricht ist, und das ist eigentlich die einzige Nachricht, die zählt, dass es ihm gesundheitlich gut geht. Er hat eine Gehirnerschütterung, aber alles Schlimmere ist zum Glück nicht eingetreten und alle Ersthilfemaßnahmen von Mitspielern und Gegenspielern, die haben funktioniert. Und jetzt ist es natürlich schwierig dann, ich sage euch jetzt dann auch noch, was sportlich passiert ist, aber eigentlich, also es war eine ganz seltsame Stimmung im Stadion und eigentlich muss man wirklich auch den Hut ziehen vor allen Beteiligten auf dem Spielfeld, dass die noch in der Lage waren, Leistungssport zu betreiben. Also nicht nur Feller, der ihn dann vertreten hat, Frank Feller, der Torhüter, sondern eben auch alle Mitspieler. Es gibt jetzt nämlich dann tatsächlich auch erste Chancen. Boadu trifft den Pfosten, Gimber schießt knapp übers Tor, Pieringer trifft nach einem Pass von Kretzig den Ball nicht richtig, Bernardo wird nach einem langen Einwurf geblockt und Bruschinski schießt drüber. Boadu steht dann auch alleine vor Feller, müsste eigentlich auf Bruschinski querlegen, aber schießt richtig schwach drüber. Das ist in der 93. Minute schon, es gibt eine lange Nachspielzeit. Dann pariert Horn einen Schuss und lenkt in der 100. Minute auch noch den Ball klasse an den Pfosten gegen Adrian Beck. Das war die größte Chance für Heidenheim. Dann bleibt noch ein Befreiungsschlag an der Spider-Cam hängen. Also wir hatten wirklich alles in diesem Spiel. Medic zieht nochmal nach 105 Minuten ab. Es gab eine 15-minütige Nachspielzeit, aber Feller pariert super. Und dann, Patrick, endet dieses Spiel, das eben, wie gesagt, irgendwie natürlich auch einen sportlichen Wert hat, aber einem ja auch ganz gut zeigt, dass das wirklich vielleicht nicht immer das Wichtige im Leben ist und das aber auch ganz seltsam deswegen einzuordnen ist, weil man könnte komischerweise über die Phase nach der Verletzung von Kevin Müller sportlich viel besser sprechen, weil da viel mehr passiert ist auf dem Feld und gleichzeitig möchte man eigentlich nicht drüber sprechen, weil das vorher wirklich erschreckend war. Also was möchtest du zu diesem Spiel sagen?
Puh, ich glaube, ich fange mit dem Nicht-Sportlichen an. Ich fand es tatsächlich sehr beeindruckend, wie irgendwie alle, die in diesem Spiel beteiligt waren, gut auf diese Situation reagiert haben. Alle Spieler von Heidenheim und Bochum sind sofort hin zum Ersthilfeleisten. Ich glaube, Siersleben ist es, der direkt Zunge checkt und so weiter. Und ich weiß nicht mehr genau, wer für The Zone kommentiert hat. Aber
Freddy Harder.
Freddy Harder, genau, sagt dann auch sofort, bitte mach die Kamera weg davon. Dann hat man das sehr niveauvoll begleitet. Wittek, der die Medizintasche trägt, war so ein perfektes Bild dafür, wie dann alle an einem Strang gezogen haben. Letztlich eigentlich einfach nur glücklich darüber, dass nichts Schlimmeres passiert ist, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, so richtig, wie es im Stadion war, weil ich saß zu Hause so 10 Minuten da, so ein bisschen ratlos, was man jetzt so macht. Und ich bin emotional mit beiden Teams nicht involviert und deswegen auch mit Kevin Müller nicht involviert. Aber da tritt dann der Fußball einfach zurück an der Stelle.
Ja.
Genau. Ich weiß gar nicht, was ich arg viel mehr zu der Situation sagen soll. Das ist.
Ja, ich kann vielleicht noch anfügen, dass du auch gemerkt hast, also auch irgend der Umgang des Regisseurs war dann irgendwann gut. Unglücklich war es noch, dass man ausgerechnet die Frau von Kevin Müller dann danach einblendet. Ja. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das den Kameraleuten und auch dem Regisseur in dem Moment nicht bewusst war. Man hat dann eben immer im Gegenschnitt gezeigt Bilder aus dem Publikum und dann Bilder von der Drohnenaufnahme. Also sprich, dass du die eigentliche Behandlung gerade nicht siehst. Und in diesem Gegenschnitt war am Anfang ausgerechnet die Frau von Kevin Müller oder Freundin, ich weiß es nicht, aber deutlich zu sehen, eine ihm verbundene Person zu sehen. Das, ich glaube, im Nachhinein hätte man das auch gerne nicht so gemacht. Aber es war ansonsten ein bestmöglicher Umgang damit, auch von Freddy Harder, der dann auch ganz lange gar nichts gesagt hat und dann auch irgendwann gesagt hat, also ihr versteht, dass wir jetzt das auch nicht kommentieren, jedes Wort wäre zu viel. Also ja, ganz, ganz eindrucksvolle Situation, du hast es gut beschrieben. Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch sportlich über das Spiel reden? Ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen...
Auch schon.
Also erstmal finde ich es wirklich krass, also dass so ein Spiel weitergespielt wird, das wundert einen ja nicht mehr, weil das ist einfach so im Fußball. Mhm. Und und so wie es nach außen hin aussah, gab es jetzt da auch gar nicht Bestrebungen von Heidenheim zu sagen, wir wollen nicht spielen. Ich glaube, wenn man weiterspielen, wenn man zu Dieter Hecking gegangen wäre, so wie sich der VfL da verhalten hat, glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Probleme gegeben hätte. Aber offenbar sind die alle so abgehärtet oder vielleicht auch so in ihrem Leistungssporttunnel, dass das offenbar gar kein Thema war. Die Spieler haben sich irgendwie warm gehalten. Auch Sascha Stegemann hat halt gewartet, bis die Unterbrechung vorbei war. Und dann hat er gesagt, okay, gut, jetzt spielen wir weiter. Und was dann passiert ist, war ja wirklich guter Fußball. Also Also das war auch nochmal was zu diesem komischen Spiel mit dazu gehört, dass es eben wirklich so war, wie ich es gerade schon formuliert habe. Nach der Unterbrechung sind mehr Chancen vorgefallen und es war ein besseres Spiel im sportlichen Sinne als vor der Unterbrechung. Vielleicht aber nicht so ungerecht, dass es dann unentschieden ausgeht. Es hätte sich irgendwie falsch angefühlt, wenn eins von beiden Teams das verliert, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Doch, ähnlich schon. Vielleicht noch ganz kurz auf diese Körpersprache. Ich war dann auch etwas verwirrt davon, dass es sehr positiv war irgendwie. Also Frank Feller war dann, dass einer nach dem anderen ist zu ihm hin, alle waren so am Lächeln und so. Und ich war dann eigentlich schon darauf vorbereitet, dass Kevin Müller jetzt vom Feld getragen wird, aber so mit Daumen hoch oder so. Und dass es dann nochmal einen Applaus durchs Stadion gibt. Aber das war ja nicht so. Also es war ja nicht, es gab ja keine Entwarnung so auf dem Spielfeld. Stimmt. Aber trotzdem waren alle so, okay, ja, wir machen jetzt halt weiter und spielen Fußball. Das fand ich auch ein bisschen befremdlich. Andererseits dachte ich mir, okay, dann kann es vielleicht auch nicht komplett dramatisch sein, wenn da alle drumherum standen und das die Reaktion ist.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich, also ist jetzt eine komplette Laieneinschätzung, aber kannst du ja zumindest sagen, okay, das ist, alle Vitalfunktionen sind da und stabil.
Er war wieder
und
bei Bewusstsein, ja.
Er war sogar schon bei Bewusstsein. Ja. Okay, na gut. Ja, dann kann man ja schon einschätzen, dass es zumindest irgendwie im Rahmen ist.
Genau. Und dann vielleicht sportlich. Bevor wir über die Schlussphase sprechen, ich fand in der ersten Halbzeit Heidenheim eigentlich deutlich besser. Und die haben aber nicht so richtig viel draus gemacht. Also man hat irgendwie bei Bochum gesehen, dass dieser Plan, lange Bälle auf Hofmann, ist sehr früh weggefallen. Dann hat man irgendwann umgestellt. Kraus war dann tiefer Sechser und Sissoko nicht mehr, sondern war dann de facto zweiter Stürmer, damit man irgendeinen Zielspieler hatte für lange Bälle. Ist dann gegen den Ball wieder zurückgerückt. Irgendwie war das alles ein bisschen konfus. Also bei Bochum hatte ich gar kein Gefühl, dass sie irgendwie wissen, wie sie zu Chancen kommen wollen in der ersten Halbzeit. Heidenheim viel besser, aber dann halt sehr ungenau. Aber Heidenheim hat eigentlich diesen Grundplan immer wieder geschafft, so flach ins Zentrum zu spielen auf Pieringer, da jemand aus der Kette rauszieht, dann Verlagerung in die Tiefe kommen. Und man war aber so oft unsauber, gerade auch Schöppner und Busch, wenn es dann um Verlagerungen ging, auf Traoré raus. Oder auch später, als dann Conte drauf war für Sienza, hatte man ja noch mehr Tempo. Und obwohl die Bochumer Tiefenabsicherung wirklich nicht gut war, konnte man es irgendwie fast nicht bestrafen. Und so richtig gut und gefährlich wurde es nur, wenn Franz Kretzig am Ball war, der ich würde sagen, über 90 Minuten besser Spieler auf dem Feld war. Mhm. Dann auch, als Bochum drauf reagiert hat, hat Heidenheim ja dann in der zweiten Halbzeit umgestellt auf 4-3-3, damit Kretzig ein bisschen weiter vorne an den Ball kommt. Das war schon, also wenn irgendwas Hand und Fuß hatte an diesem Abend, war meistens Franz Kretzig dran beteiligt. Das fand ich, also ich habe ihn jetzt selten so gut gesehen wie am Freitag.
Ja, fand ich auch fantastisch. Ich würde, für mich war das Spiel so ein bisschen ein, ein Bilderbuch-Abstiegskampfspiel. Beide Mannschaften gar nicht so schlecht, weil die Bundesliga dann auch gerade taktisch auf einem so guten Niveau ist. Wenn du irgendwelche Punkte sammeln willst, dann brauchst du schon eine ganz gute Basis. Hat man bei beiden Teams gesehen, dass die schon da ist. Das war jetzt keine Katastrophe, aber es war schon, du hast es schon an mehreren Stellen auch erwähnt, da hat sich dort was angeboten, da hatten sie dort und konnten aber nichts draus machen. Und das war so ein bisschen, ne, beide. Es gibt diesen alten Spruch, die einen wollten nicht, die anderen konnten nicht. Hier war es, die einen konnten nicht, die anderen auch nicht. Und das war so ein bisschen, ich bin ja immer großer Advokat dafür, dass gerade im Abstiegskampf man auch einfach spielerische Elemente irgendwie braucht, um sich da zu retten, optimalerweise, und Offensivpotenzial braucht. Und nicht nur rennen und kämpfen kann, weil dann gewinnst du einfach zu wenig Spiele. Und das war so ein Ding im direkten Abstiegskampf gegen den direkten Konkurrenten, der selber auch rennen kann, dann gehst du halt rein in dieses Spiel und es ist ein komplettes 50-50 Spiel. Du hast keinen Vorteil. Und wenn eine dieser Mannschaften ein bisschen mehr ins spielerische Element irgendwie investiert hätte im Laufe der Saison, dann glaube ich, wäre diese Mannschaft in diesem Spiel hätte einen klaren Vorteil gehabt. Du gewinnst das Spiel nicht automatisch, du kannst immer noch verlieren gegen auf einen Konter, auf eine Standardsituation oder so, aber du bist klarer Favorit und du hast kein 50-50 Spiel. Und dann, wenn du das Spiel gewinnst, hast du direkt eine deutlich bessere Position im Abstiegskampf, ne? Also, das ist, finde ich, ein fantastisches Beispiel dafür, wie wichtig dieses offensive und spielerische Element gerade im Abstiegskampf ist.
Ich würde dann aber vielleicht für die Schlussphase insofern noch sagen, dass man diese Kevin Müller-Verletzung vielleicht gemerkt hat, weil, also dieses Spiel war ja schon, es war nicht ganz zufällig, dass zwei solche Verletzungen passieren, weil beide Mannschaften maximale Intensität, keinen Zweikampf aus dem Weg gehen, keinen Zweikampf zurückziehen. Und dann so ab der 60., 70. Minute gewinnt plötzlich Bochum alle zweiten Bälle und kommt dadurch so ein bisschen in eine Druckphase rein. Die Heidenheim dann in der Nachspielzeit wieder ein bisschen besser. Aber da waren es so 20, 30 Minuten, wo Bochum deutlich besser war, wo ich mich schon gefragt habe, okay, ist Heidenheim jetzt doch im Kopf so, hey, wir gehen gerade nicht voll durch nach dem, was gerade passiert ist, was voll menschlich wäre. Vielleicht ist es aber auch Küchenpsychologie, ich weiß es nicht. Fand es dann trotzdem, also Bochum hat ja daraus auch keinen nachhaltigen Druck erzeugen können. Diese Boadu-Chance ist halt, ja, ist perfektes Beispiel. Und das ist gerade Boadu passiert, der diese Saison immer mal wieder damit aufgefallen ist, dass er sportlich dieser Mannschaft sicherlich helfen könnte, aber vielleicht nicht so richtig verstanden hat, um was es geht. Ich will Feller vielleicht loben, das ist ein sehr guter Close-Out von ihm. So kommt genau im richtigen Moment raus. Aber als der Stürmer, der Boadu ist, muss er sehen, dass Broschinski das leere Tor hat, wenn er querlegt. Und dann so ein Halbgarn-Chip ist.
Das ist ja, es. Sorry. Das wäre das, was ich, glaube ich, mitnehmen würde aus Bochumer Sicht, dass das Ausspielen der Chancen einfach nicht gut genug ist und dass du verständlicherweise, aber du bist zu abhängig von Philipp Hofmann, das war ein klarer Bruch in der ganzen Herangehensweise, du hast es ja schon beschrieben, aber diese Boadu-Chance, auch wie Paslak in der 8. Minute schon einen Konter nicht ausspielt, das ist einfach, also das ist genau das, was ja auch Martin angesprochen hat. Es waren Dinge da, und beide waren aber nicht in der Möglichkeit, nicht in der Lage, sie aufzuheben. Das war, als würdest du irgendwie ein Puzzle versuchen, mit zwei Ofenhandschuhen zu lösen. Es kann irgendwie klappen, es dauert sehr lange, aber es ist weder schön anzuschauen, noch ist es besonders effizient. Und auf Heidenheimer Seite war es besser in dem Sinne, dass Kretzig mit drin war. Und was mir bei Heidenheim noch gefallen hat, war, also das Zentrum war schwach in der ersten Hälfte, überraschend schwach, in der zweiten Hälfte aber viel, viel besser durch die Umstellung und aber auch, weil man viel besser darauf eingestellt war, was machen wir denn jetzt gegen das Manndecken von Bochum. Also es gab viel, viel mehr Laufwege in die Tiefe, gar nicht, dass der Ball dann immer dahin kommt, sondern dass dahinter ein Raum aufgeht. Und das hat Heidenheim sehr, sehr gut bespielt. Und darauf hat aber dann wiederum Hacking auch gut reagiert. Also die vorletzten Wechsel von ihm, das waren Broschinski und Holtmann in der 79. Minute, beziehungsweise eigentlich war es de facto die 69. Minute, weil da eben schon 10 Minuten drauf waren. Die haben diese Druckphase von Bochum erzeugt, in der dann auch das 1-0 hätte fallen können. Und darauf hat dann aber wiederum dann auch dann Frank Schmidt gut drauf reagiert. Also Tsitsipas nochmal zu bringen und mit Honsack jemanden, die eben einfach beide auch einen Ball festmachen können und da mal für Entlastung und Nachrücken sorgen können. Also es war auch in dem Sinne ein interessantes Spiel, wenn man es eben versucht, sportlich zu betrachten, dass auch beide Trainer so schon zwei, drei Kniffe angewandt haben, die auch schon manchmal funktioniert haben in der Saison, aber sollte dann eben in dem Spiel nicht sein.
Und noch ganz kurz vielleicht das Lob für Timo Horn, den ich im Torwartspiel oft nicht so toll finde, aber so, wie ich ihn wahrnehme, menschlich relativ sympathisch finde. Unfassbare Parade gegen Beck. Er macht ja immer diesen komischen Auftaktsprung, sieht aber dann danach, dass er nochmal den Schritt machen muss nach links, um diesen Zwischenschritt zu machen und kratzt ihn da raus. Würde es für Bochum noch ein bisschen besser aussehen in der Tabelle, hätte das so eine so eine Parade sein können, die man dann in der Saisonzusammenfassung sieht. So wird's, ich denke, für Bochum wird's nicht reichen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das sind jetzt 4 Punkte bei noch 6 zu vergebenen. Ist eigentlich nicht davon auszugehen. Es war allerdings auch nicht der Abstieg in diesem Spiel. Also ja, ein seltsamer Abend, und das bedeutet eben, dass es für beide Teams rein rechnerisch noch möglich ist. Für Bochum die viel, viel, viel schwierigere Ausgangslage. Jetzt geht's im Heimspiel gegen Mainz 05 weiter. Logischerweise muss das gewonnen werden, ansonsten ist man schon abgestiegen. Und dann zu St. Pauli, das sind die letzten beiden Spiele des VfL. Und für Heidenheim könnten es noch 4 weitere Spiele in dieser Saison werden. Es geht jetzt dann zum ersten FC Union an die alte Försterei. Die haben gerade einen beispiellosen Lauf, wird sicherlich nicht einfach, und dann spielt man zu Hause gegen Werder Bremen. Heidenheim hat einen Punkt Vorsprung auf Holstein Kiel. Wie gesagt, wenn alles gut geht, dann können wir genau auf die Situation dieser beiden Vereine nochmal blicken in dieser Woche. Das würde aber dann erst irgendwann am Donnerstag aufgezeichnet. Ich bin vorher mit anderen Aufzeichnungen beschäftigt, sage ich euch alles später noch. Dann wollen wir jetzt auf das Rennen rund um die Champions League Plätze blicken, und da dürfen wir über den BVB sprechen. Das hätten vor einigen Wochen nicht alle für möglich gehalten, auch nicht alle hier am Rasenfunk Beteiligten, aber tatsächlich zwischenzeitlich ist der BVB sogar schon auf einen Champions League Platz gesprungen an diesem Wochenende. Ein Punkt Rückstand ist es jetzt noch, und wie war das möglich? Unter anderem mit einem klaren Sieg gegen den VfL Wolfsburg, der sich in den Statistiken gar nicht so ausdrückt, aber in der Torverwertung dann schon sehr deutlich. Deswegen sage ich euch mal vor allem, wie die Tore gefallen sind. Es ging schon in der 3. Minute sehr gut los für den BVB. Niklas Süle dribbelt in den offenen rechten Halbraum. Er passt auf Brandt, dem der Ball unter dem Fuß durchrutscht, und so gelangt er zu Serhou Guirassy, und vielleicht hat der auch deshalb ein bisschen mehr Platz von Wafro bekommen. Ein bisschen eine Henne-Ei-Frage. In jedem Fall trifft er sehr überlegt und sehr gut zum 1:0. Und tatsächlich bekommt Julian Brandt bei den Statistikanbietern dafür einen Assist gutgeschrieben. Also heutzutage.
Ja, hier kein Brandt-Hate. Das ist das, was komplett gewollt. So eine brillante Aktion.
Okay, das wird ein langes Segment, wenn das schon so startet. Machen wir lieber mit den Toren weiter. Also danach, es gab auch noch Chancen für Wolfsburg, allerdings auch keine richtig großen, so ehrlich muss man auch sein, zumindest in dieser Phase des Spiels noch nicht. Und in der 59. Minute zeigt dann Pascal Groß vielleicht auch ganz gut den Unterschied zwischen diesen beiden Teams an diesem Abend, nämlich das eine Team, das ist aktiv und hat Lust auf auch mal unkonventionelle Ideen, und das andere Team ist passiv und kommt nicht in die Zweikämpfe, denn Pascal Groß verlädt in der 59. Minute mit nur einer Bewegung gleich 3 Wolfsburger, passt auf Guirassy und der erzielt das 2:0. Und auch wenn Wolfsburg auch darauf wieder Antworten hat, führen die nicht zu richtig großen Chancen, und stattdessen fällt dann das 3:0 in der 69. Minute. Metscher kommt aus der Distanz zum Schuss, wird aber geblockt. Direkt danach gewinnt der BVB den Ball zurück durch Metscher und Guirassy. Adeyemi bekommt ihn vor dem Strafraum und dribbelt durch die Beine von Wafro einfach in den Strafraum hinein, steht direkt vor Grabara und trifft sehr sicher zum 3:0, und nur 4 Minuten später fällt dann die absolute Entscheidung. Adeyemi bekommt den Ball wieder vor dem Strafraum, dribbelt wieder mehrere Wolfsburger aus. Vorher hatte Guirassy in Richtung des eigenen Tores gedribbelt, und dann aber über Can kam der Ball dann zu Adeyemi. Der spielt einen Doppelpass mit Brandt, und dann geht es einfach ab, und Wafro geht nicht richtig hin, und Adeyemi trifft zum 4:0 und sieht aus wie der weltbeste Spieler nach Julian Brandt natürlich. Da sind wir uns alle einig, Martin. Kannst mit deinem Mikro wieder muten. Nee, entmute dich bitte. Es gab noch einen Fallrückzieher von Amura, der ist erwähnenswert, er ging allerdings nur ins Außennetz. Aber es war ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Auch so deutlich, dass es zur Entlassung von Ralf Hasenhüttl am nächsten Tag geführt hat. Aber ich würde mal sagen, wir beginnen erst mit dem Blick des BVB auf dieses Spiel. Was außer dem Weltklasse Julian Brandt, an dem ich nie auch nur irgendeinen Zweifel äußern würde, war denn noch gut in diesem Spiel?
Weltklasse Gerassi auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, ich nutze die Gelegenheit, um mich einmal kurz darüber auszukotzen. Weil ich hatte es schon mal ins Forum geschrieben, da wo jemand gefragt hat, ja, was läuft denn bei Gerassi nicht so schlecht? Wird so viel kritisiert und so und bla bla bla. Und ich habe nur drunter geschrieben, ja, kurz gesagt, die Leute sind halt Trottel, der spielt mega. Also, weil einfach, dass man sieht bei dem jetzt gerade so sehr oder über seinen Saisonverlauf auch, wie ein Stürmer ist halt ein Stück weit von seiner Mannschaft abhängig. Das wirst du niemals aus irgendeiner Mannschaft rauskriegen. Und Gerassi hat in den Phasen, als es schlecht lief für den BVB, hat er teilweise Ein-Mann-Armee vorne gespielt, wo er wirklich trotzdem andauernd anspielbar war, andauernd Situationen gelöst hat, andauernd noch gute Aktionen hat. Und natürlich, wenn du das die ganze Zeit machen musst und von den anderen nicht so viel kommt, dann kriegst du selber nicht so viele Chancen aufgelegt, dann machst du nicht so viele Tore, aber dann das gerade an dem einen Spieler aufzuhängen, der eigentlich funktioniert und der eigentlich alles macht, was er machen kann, ist natürlich Banane, und Gyrassi ist wirklich einfach seit letzter Saison weiterhin auf so einem unfassbaren Niveau, auch wieder krasses Tor. Und das ist natürlich auch ein großes Puzzlestück darin, wie der BVB jetzt gerade zurückkommt. Die Mannschaft funktioniert insgesamt besser. Du hast diese Groß-Gerassi-Connection vor allem, mit Groß-Hereingaben. Du hast einfach einen Weltklasse-Stürmer vorne drinne. Und wenn dann die Mannschaft halbwegs funktioniert an sich, dann hilft das. Und ich kann noch mal eine These auffrischen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal öffentlich genannt habe. Aber ich finde es jetzt ein weiteres Mal bemerkenswert, dass der BVB in der Liga funktioniert in einer Situation, wo zwei Sachen auftreten. Einerseits ist man aus der Champions League raus, was natürlich vielleicht ein bisschen auch der Konzentration hilft, keine Ahnung, Mentalität, könnte man jetzt spekulieren, aber es hilft natürlich vor allem, dass man Belastungssteuerung ein bisschen besser machen kann, man kann ein bisschen mehr trainieren, man ist ein bisschen frischer in den Spielen, man hat ein bisschen weniger Verletzungen dadurch auch, und was ich den bemerkenswerteren Teil finde, dass das ebenso wie der Lauf zur beinahe Meisterschaft vor zwei Jahren, kommt dieser aktuelle Lauf aus einer Situation, wo Dortmund so tief abgestürzt ist in der Tabelle, dass keine Erwartungen mehr da waren. Mhm. In beiden Fällen funktioniert Dortmund in dem Moment, wo die Erwartungshaltung weg ist. Und ich glaube, dass dieser Verein und diese Mannschaft jetzt seit ganz vielen Jahren ganz krass an ihrer Erwartungshaltung kranken. Dass in dem Moment, wo eine Erwartungshaltung da ist, ist die so hoch, dass der kleinste Rückschlag dazu führt, dass die Mannschaft total verunsichert ist und einfach nicht mehr den Fußball spielt, den sie eigentlich spielen kann und will. Und in dem Moment, wo es gefühlt allen ein bisschen wurscht ist und man einfach spielt, dann läuft's auf einmal. Und man kann jetzt noch über weitere Details irgendwie diskutieren. Ich glaube, das spielt auch noch mit rein, dass einfach die Mannschaft dann ein bisschen weniger durchrotiert wird in diesen Phasen, weil wenn es einmal zwei, drei Spiele läuft, dann dürfen die Spieler auch mal weiterspielen und werden nicht immer ausgetauscht und dann können sie sich ein bisschen besser einspielen und solche Geschichten. Wir können über Dreierkette diskutieren. Das war bei der Fastmeisterschaft dann auch so, dass man zumindest immer mit Can, der abgekippt ist, aus einem Dreieraufbau gespielt hat. Das ist sicherlich auch ein bisschen hilfreich. Hatten wir aber in der Hinrunde auch schon. Deswegen nicht so der entscheidende Faktor wahrscheinlich. Und ja, meines Erachtens ist es tatsächlich ein relativ großes psychologisches Ding und dem BVB als Verein und vor allem als Fangruppe drumherum auch, wäre, glaube ich, anzuraten, ab und zu mal einen Rückschlag auch einfach mal hinzunehmen und nicht immer direkt in Panik zu geraten. So.
Weil du gerade Can erwähnt hast, ich glaube, ich habe vorhin beim 4-0 Can erwähnt, der den Pass gespielt hat. Das war Quatsch. Das müsste ein Matcher gewesen sein. Also Entschuldigung, ist mir gerade aufgefallen, dass ich da, glaube ich, vorhin einen Namen falsch gesagt habe. Also wenn du das jetzt so sagst, dann sage ich nicht die positiven Dinge zum BVB, die ich auch zu sagen hätte, sondern dann will ich schon ein bisschen jetzt Wasser in den Wein kippen, weil ein bisschen kann ich zwar nachvollziehbar, woher gerade jetzt sehr, sehr viel der guten Stimmung kommt, aber so ganz verstehe ich nicht, warum man manche Dinge dabei auch ausblendet. Also, weil wenn du dir die sehr gute Phase vom BVB gerade anguckst, dann hast du ein Spiel gegen Bayern, wo man zwar auch sehr gut zurückkommt und gewinnen kann, aber Kobel der beste Spieler ist. Du hast ein Spiel gegen Gladbach, das ist gerade mit eins der formschwächsten Teams der Liga. Das gewinnst du allerdings auch relativ souverän, auch wenn du die nochmal rankommen lässt, aber will ich jetzt nicht so tun, als wäre es schlecht gewesen. Du spielst eigentlich super gegen Hoffenheim, aber wirfst das weg und brauchst eben die viel diskutierte Entscheidung in der letzten Woche, um das zu gewinnen. Und jetzt gegen Wolfsburg gewinnst du wirklich sehr überzeugend, will ich jetzt auch nichts dran kritisieren. Und es gibt auch viele positive Dinge zu sagen. Also ich will es jetzt gar nicht komplett wegnehmen. Aber ein bisschen wundert mich das ehrlicherweise schon, dass obwohl die Siege so zustande gekommen sind und gegen diese Gegner zustande gekommen sind, jetzt dann wieder so getan wird, als wäre alles wieder gut beim BVB. Und du sagst auch, ja, man muss einen Rückschlag mal verkraften. Das sehe ich eigentlich auch so. Ich verstehe nicht, warum du mit einem unerfahrenen Trainer in die Saison gehst und dann ihn entlässt, weil du sagst, der macht Dinge, die unerfahrene Trainer machen. Das ist halt, aber das ist halt der BVB, so ist es eben halt einfach. Aber jetzt jenseits von einer Physis, die viel, viel besser geworden ist und eben einer Vereinfachung der Spielidee, die Niko Kovac gelungen ist, sehe ich da ehrlicherweise die großen Dinge, sehe ich da eigentlich nicht, die sich verändert haben beim BVB. Wem tue ich da am meisten Unrecht?
Den Spielern vielleicht? Mhm. Ich glaube, die Hauptänderung ist ein bisschen, dass man, der BVB-Kader ist ein bisschen merkwürdig zusammengestellt in der Hinsicht, dass du nicht viel, also du bist relativ schlecht darin, Spiele zu kontrollieren. Du hast nicht großartig Spieler, die 100% Decision Maker sind, die ganze Zeit genau wissen, was man machen muss und alles genau richtig machen, sondern du hast einfach nur einen Haufen individuelles Potenzial, so, ne, ein Mecha ist vielleicht Posterboy dafür, dass der ist natürlich, der hat eine gute Ballbehandlung, der hat eine fantastische Athletik, aber der ist natürlich kein Genie, so, der ist kein Modric, der ist kein Busquets, der ist kein Toni Kroos. Und ich glaube, in dieser mit dieser Konstellation, dass du hast sehr viel offensives Potenzial, du hast sehr viel Athletik, du hast sehr viel so spontane, also viele Spieler können einfach spontan was Gutes machen, so, und damit kannst du keine Spiele so durchgängig dominant gestalten. Du kannst nicht 90 Minuten lang kontrollieren und super sichere Siege holen, sondern du brauchst ein bisschen ein umkämpftes Spiel. Du brauchst ein bisschen Situationen, wo es hin und her geht, wo mal Räume aufgehen. Wenn der Gegner ein bisschen im Spiel ist, das ist für Top-Vereine, ne, City, Arsenal, Liverpool, Bayern, die wollen nicht, dass der Gegner im Spiel ist, weil die wollen jedes Spiel gewinnen, um sicher die Meisterschaft zu holen. Da will vielleicht Dortmund auch hin, aber da ist Dortmund im Moment nicht. Sondern für Dortmund ist es besser, wenn der Gegner ein bisschen mitspielt, wenn es ein bisschen hin und her geht, wenn es ein umkämpftes Spiel ist. Und das ist jetzt mehr der Fall. So, man wartet nicht so lange auf die richtige Situation. Man versucht nicht, den Gegner hinten einzuschnüren, sondern das Offensivspiel ist ein bisschen, man probiert einfach mal. So, da ist irgendjemand, wir hauen mal den Ball zu denen, der fängt mal an zu dribbeln, dann kommt einer dazu, dann machen wir eine Flanke, dann wird die Flanke abgeblockt, dann holen wir uns den Ball einfach nochmal zurück, bringen den nochmal in den Strafraum. Also es ist mehr so, wir spielen einfach nach vorne, wir probieren mal, je nachdem, was die Spieler gerade für ein Gefühl haben, was klappen könnte. Und dadurch wird es ein bisschen offener, geht es ein bisschen mehr hin und her und die Spieler kommen häufiger in die Situation, wo sie die Fähigkeiten, die sie haben, dann aber auch ausnutzen können, um so 50-50-Situationen für sich zu lösen. Und ich glaube, das ist ein bisschen wichtig für diesen Kader, dass man nicht mit dem Kader versucht, einen kontrollierten Skalpellfußball zu spielen, ne, sondern du brauchst ein bisschen einfach so Let's go und mal gucken.
Aber dementsprechend sind es ja fantastische Neuigkeiten, dass man jetzt dann gegen Leverkusen spielt. Also die wollen mitspielen, als ich zuletzt in meine Notizen geguckt habe. Und dann gegen Kiel spielt zu Hause, die ja auch eigentlich gegen jeden Gegner mitspielen.
Ja, Kiel müsste ein Gegner sein, der Dortmund sehr, sehr gut liegt, theoretisch. Und wobei es dann, da gab es ja das Desaster-Spiel in der Hinrunde, wo man natürlich versucht hat, das Spiel zu kontrollieren. Leverkusen mal schauen, weil gegen Leverkusen kann dann wieder das auftreten, dass du dann nicht genug Potenzial hast, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Ja, wenn du selber gar nicht im Spiel bist, dann kannst du deine Fähigkeiten auch wieder nicht ausspielen. Das sollte dann nicht der Fall sein, aber ich nehme an, die werden dann sehr, sehr hoch wahrscheinlich 1-1 einfach draufpressen. Und dann ist Leverkusen auch nicht normalerweise nicht so gut. Ne? Also ich glaube schon, dass das, ich sehe da jetzt, stand jetzt eher ein, wahrscheinlich ein relativ offenes 50-50-Spiel, wahrscheinlich viele lange Bälle. Ne?
Hast du gemerkt, wie bei Patrick der Puls hochging, als wir jetzt in die nächsten Wochen geblickt haben? Ich habe es genau, da brauche ich ja gar kein Kardiogerät bei dir angeschlossen, Patrick, um das zu sagen.
Ich habe, glaube ich, gewisse Bedenken, weil ich Leverkusen gestern gesehen habe, wie ernst sie das nehmen nächste Woche gegen Dortmund.
Ja. Können wir gleich drüber sprechen. Sprechen wir gleich drüber, das ist unser nächstes Spiel. Lass noch kurz über Wolfsburg sprechen. Also Ralf Hasenhüttl wurde nach dem Spiel entlassen. Die verbleibenden Spiele werden jetzt aus einem Trainerteam von U19-Trainer, U19-Co-Trainer und U16-Trainer geleitet. Daniel Bauer ist der U19-Trainer, Julian Klamm sein Co-Trainer und Tobias Holm der U16-Trainer. Und danach trifft man dann eine Entscheidung, wie es weitergeht. Ehrlich gesagt bin ich fast zu faul, das zu bewerten, weil es ist irgendwie egal. Es ist so eine typische Bundesliga-Entscheidung, jetzt nicht die zwei Spieltage noch durchzuziehen. Sehr wahrscheinlich gibt es da auch Themen. Also Amura zum Beispiel spielt nicht, ist ja bester Offensivspieler vom VfL und sicherlich wird Hasenhüttl seine Gründe gehabt haben, ihn nicht spielen zu lassen und ihn erst später dann zu bringen. Und wahrscheinlich gibt es dann aber auch da eine Sicht von Amura drauf und wer weiß, wie dann die Offiziellen das sehen. Aber mal bezogen auf dieses Spiel, Martin, diese Abwehrprobleme, die Wolfsburg hatte, und zwar diesmal auch Wawro, der bisher noch oft einer der Besseren war, auch Kuliarakis, der oft noch einer der Besseren war, diese Art und Weise, wie Adeyemi einfach mal reindribbelt zwischen drei Leuten hindurch und man denkt sich so, warum habe ich mich eigentlich weitergebildet über Wege aus der Zone 14 in den Strafraum, wenn ich ja auch einfach reinlaufen kann und ein Tor erziele. Wie erklärst du das, dass beim VfL so wenig zu sehen war in dem Spiel?
Na, ich finde erstmal die Entscheidung relativ interessant, wenn man Amura auf der Bank lässt, dass man Maier und Wind auch auf der Bank lässt. Nur um dann alle drei gleichzeitig einzuwechseln, nachdem man 3-0 hinten liegt? So, what? Das ist ja, das macht ja in so viele Richtungen keinen Sinn. Das ist, ja, also offenbar war da die Idee irgendwie, wir bleiben eine Weile stabil und versuchen es dann mit frischen Offensivspielern in der Endphase zu gewinnen oder so, aber das ist...
Ja, ging es vielleicht um lange Bälle auf Matcher und Thomas halt quasi als der nebendran, der einsammelt und der Rest war halt relativ spielerprofilbezogen auf den Gegner aufgestellt.
Aber dann willst du auch Jonas Wind auf dem Feld haben, oder?
Ich will also Jonas nicht. Wind immer auf dem Feld haben.
Na?
Also, das ist...
Siehste?
Ja, aber ja klar, logisch, aber ich hatte halt den Eindruck, sie haben wirklich sehr, sehr viel am Gegner ausgerichtet und in Teilen hat es ja auch funktioniert. Also Patrick Wimmer ist immer dann stark, wenn er die Möglichkeit hat, drei Meter anzudribbeln und dann ist er im Tempo und dann ist es schwierig, ihn zu stoppen. Und du kannst es nachteilig sehen, dass er jetzt oft aus einer tiefen Position heraus dribbeln musste, aber positiv muss man sagen, immer wenn er das mal machen konnte, wurde es irgendwie gefährlich. Und die Halbchancen, die Wolfsburg hatte, die entstanden daraus. Deswegen hätte er vielleicht trotzdem in vorderster Reihe noch mehr seine Geschwindigkeit ausspielen können. Aber in Teilen hat das ja schon funktioniert, was man gemacht hat. Man hat halt hinten verteidigt wie, sorry, Arsch. Also, und was soll da dann Hasen machen?
Fairerweise muss man dazu sagen, dass Dortmund in der ersten Halbzeit auch nur zwei Schüsse hatte. Es ist gar nicht so beeindruckend, wie das Ergebnis vielleicht suggeriert. Aber
Guirassy hatte drei Schüsse, zwei davon waren drin. Und die beiden waren die 1-0 und 2-0.
Aber wenn der Gegner eben so Spieler hat wie Gyrassi, Brandt, Groß, die alle so dieses spontane Element haben, dass die auch einfach in beschissenen Situationen einfach mal so ein Tor machen, da dann auf defensive Stabilität zu setzen und offensiv so wenig Entlastung drinne zu haben, halte ich strategisch für fragwürdig, wäre nicht mein Ansatz gegen so eine Mannschaft, weil das ist halt, ne, das ist halt so eine Mannschaft, die kann halt immer ein Tor machen. Und wenn gegen eine Mannschaft, die immer ein Tor machen kann, auf Defensive zu spielen, ist ein bisschen, eigentlich macht es da, glaube ich, mehr Sinn, auf Entlastung zu spielen. Und wenn du dir den Saisonverlauf von BVB anguckst, dann ist es auch immer so, dass die vor allem das Problem hatten, wenn selber zu verteidigen, ne, wenn der Gegner was gemacht hat, das dann irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ja gut, deswegen. Vielleicht wollte er nicht mitspielen, weil er gelernt hat bei Martin Rafet, dass der BVB stark ist bei Teams, die mitspielen wollen. Vielleicht ja. Also ja, ich will jetzt Rafas
nicht. Faires Argument, ja.
Aber ich will die jetzt nicht komplett in Schutz nehmen, weil das ist komplett schlecht und was Wolfsburg schon wieder aus seinen möglich macht, ist einfach atemberaubend schlecht. Und ehrlich gesagt spielt es jetzt auch für viele, glaube ich, auch keine Rolle mehr, ob man da jetzt Hasenhüttl entlassen hat oder nicht, weil die Saison ist vorbei. Also nach oben hin geht nichts mehr, nach unten hin geht nichts mehr. Und jetzt geht es dann darum, sich schon mal auf die neue Saison hin einzustellen. Und was dann die Gründe sind, das werden wir so sehr wahrscheinlich auch nie erfahren. Das kann dann auch ein Signal an Spieler sein, die gesagt haben, ey, Leute, ich will den Verein wechseln. Wissen wir jetzt nicht. Aber es geht jetzt weiter gegen Hoffenheim zu Hause und dann Gladbach auswärts. Also, warum war das jetzt so eine heiße These? Ich weiß es nicht.
Dass ein Trainer extra eine Aufstellung macht, weil er den Verein wechseln will?
Nein. Die Trainerentlassung. Dass quasi damit die sportliche Leitung suggeriert an Spieler, die unzufrieden sind, und da wird es definitiv eine gegeben, dass sie sagen, ja,
ach so.
Es wird sich hier was verändern und so und wir gehen das jetzt an und vielleicht auch an neue. Nein, so meinte ich das. Der Hasenhüttl hat sich jetzt hier nicht selber rausgecoacht. Das wäre ein bisschen zu wild.
Also, so klang der Satz jetzt für mich.
Okay, sie spielen jetzt gegen Hoffenheim und gegen Gladbach. Das heißt, eigentlich muss man kein weiteres Wolfsburg-Spiel sehen in der Saison. Es ist fast wie die bisherige Saison. Haha. Sorry, liebe Wolfsburg-Fans, aber ihr selber habt es ja gesehen. Ihr wisst, was los war. Für den BVB allerdings wird es jetzt eben sehr interessant dann in Leverkusen. Denn man steht ja im direkten Duell mit dem SC Freiburg um den Champions-League-Platz und damit kommen wir zum nächsten Sonntagsspiel, das wir besprechen wollen, das eben auch sehr eindeutig und sehr einseitig verlief, aber es sich im Ergebnis so nicht darstellt. In den ersten 25 Minuten passiert erstmal fast gar nichts. Freiburg steht sehr gut und kompakt in der eigenen Hälfte und Leverkusen lädt immer wieder mit kleineren Fehlern zu Chancen ein. Die allerdings nutzt Freiburg dann auch nicht. In der 34. Minute gibt es die erste bessere Chance, aber Kova pariert stark gegen Osterhage. In der 44. Minute allerdings, da passiert es dann. Lienhardt schlägt einen langen Ball auf Mansambi. Der legt auf Griffo und über einen geblockten Pass kommt der Ball zu Eggestein. Der wiederum verspürt so gar keinen Druck von irgendwelchen Gegenspielern und zieht deshalb mal aus der Distanz ab. Und weil der Ball auch noch abgefälscht wird, schlägt er unhaltbar ein zum 1:0. Und mehr oder weniger danach geht es in die Halbzeit. Und Leverkusen hat zur Halbzeit einen Expected Goals-Wert von 0,02. Und als dann in der 48. Minute das 2:0 fällt, da scheint dieses Spiel schon eine eindeutige Richtung anzunehmen. Mansambi macht einen langen Ball fest, das ganze Leverkusen im Mittelfeld trabt zurück. So kann dann Doan auf Mansambi flanken. Entschuldigung, es war doch gar nicht Mansambi, der den Ball fest gemacht hat. Was ist denn heute los? Makengo war es natürlich. Es tut mir sehr leid. Also Doan flankt allerdings jetzt auf Mansambi. Der will per Kopfball querlegen, das klappt eigentlich so gar nicht, aber weil Adamu sehr energisch zum Ball geht, sind sich Piero Hinkapier dazu genötigt, den Ball wegzuspitzen und er spitzt ihn ins eigene Tor und so fällt das 2:0. Danach hat noch Adamu eine gute Chance, wird allerdings geblockt. In der 82. Minute dann tritt auch mal Leverkusen offensiv in Erscheinung. Wirtz zieht vom linken Flügel nach innen, verfolgt von Jan-Niklas Beste, der wurde kurz zuvor eingewechselt. Ginter kommt auch nicht mehr ran und der Schuss von Florian Wirtz schlägt vom linken Innenposten aus im Tor ein. Jetzt steht es nur noch 1:2. Jetzt drückt auch mal Leverkusen. Freiburg steht etwas tiefer, kann sich kaum noch befreien und in der 93. Minute wird das dann bestraft. Osterhage, eine der ganz, ganz wenigen Situationen, in denen es Osterhage es nicht geschafft hat, sich aus dem Druck Leverkusens zu befreien. Er verliert am rechten Flügel den Ball. Das ist nicht ursächlich fürs Tor, aber so geschieht diese Szene, denn über den rechten Flügel und über Schick aus dem Strafraum heraus kommt der Ball jetzt zu Teller auf dem linken Flügel. Der hat jetzt viel Zeit für die Flanke, weil es eben so eine Verlagerungssituation ist und findet Jonathan Tah, der mit einem Kopfball oder mit dem Rücken, dem Hinterkopf irgendwie den Ball so abfälscht, dass er auch nicht mehr zu halten ist für Miller im Tor. Und tatsächlich erzielt Leverkusen mit seinem 5. Schuss im ganzen Spiel und mit dem 2., der überhaupt aufs Tor ging, dann das 2:2 und stürzt Patrick und viele, viele andere Freiburg-Fans in eine sehr, sehr schlechte Laune, denn jetzt fehlen 2 Punkte, die extrem wichtig sein könnten rund um den Kampf um den Champions-League-Platz. Dieser große Traum beim SC, der lebt noch. Patrick, bist du jetzt nicht mal 24 Stunden nach diesem Spiel in der Lage, das Positive in diesem Spiel zu sehen, oder ist es dafür immer noch zu früh?
Doch, ich bin voll in der Lage, das Positive zu sehen, weil ich bin mit wirklich sehr, sehr niedrigen Erwartungen ins Stadion gefahren. Ich hatte in Erinnerung das 1:5 in der Hinrunde, als Florian Wirtz Freiburg komplett zerlegt hat, und war tatsächlich sehr gespannt, was denn der Plan sein würde. Und möchte erstmal.
Zumal Leverkusen einen 8-0-Sieg brauchte.
Genau, richtig.
Um noch Meister werden zu können, ja. Genau.
Und ich glaube, ich möchte starten mit einem Lob fürs zentrale Mittelfeld. Vielleicht ganz kurze Korrektur, es ist nicht mal Osterhage, der einen Ball verliert beim 2:2, sondern Makengos Pass ist einfach 1-2 Meter zu kurz. Das ist seine einzige richtig schlechte Situation. Aber also ich stand ja im Stadion, was finde ich für manche Dinge immer einen Vorteil hat, wenn man ein Spiel beobachtet. Und ich fand Eggestein sehr, sehr beeindruckend, weil der hat 90 Minuten durchgeredet und zwar immer allen gesagt, wo Flo Wirtz gerade steht. Entweder hat ihn dann selber aufgenommen oder hat irgendjemand hingeschickt. Das war sehr spannend und hat auch dafür gesorgt, dass man ihn so ein bisschen aus dem Spiel genommen hat. Was aber, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen an Flo Wirtz selber lag, weil so viele unsaubere Pässe und unsaubere Momente von ihm habe ich sehr, sehr selten gesehen. Freiburg, krasse Intensität, wirklich jeden Meter gegangen. Stadion war auch sehr, sehr laut gestern, war, glaube ich, beste Heimspielatmosphäre dieses Jahr. Von vorne weg Adamu, die Dreierkette fast alleine angelaufen, weil Mansambi dann probiert hat, Schaka aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, das hätte normalerweise Höhler gemacht, dann wäre es noch effektiver gewesen. Der war aber kurzfristig raus. Grifo mit echt vielen Balleroberungen gegen Tabsoba. Das hat einfach, also man hat Leverkusen wirklich gestresst. Und das kam schon für mich ein bisschen überraschend. Also ich habe das in dem Ausmaß nicht kommen sehen. Und ich glaube, ich würde es gerne positiv so erstmal stehen lassen, weil ich kann gleich auch noch sehr viel Negatives über Leverkusen sagen.
Ja, vielleicht kann man da noch ergänzen. Also es war ein sehr, sehr gutes Spiel von Freiburg. Und was mir aber zusätzlich zu den Dingen, die du gesagt hast, auch sehr gut gefallen hat, war, mit welcher Lässigkeit man durch den Druck von Leverkusen hindurch gespielt hat. Und das konntest du auch unter anderem in der Szene von Adamu sehen, da wo sein Schuss geblockt wird. Das war, in der 87. Minute, Entschuldigung, das war zwar auch eine gute Szene von Freiburg, aber 87. Minute, da fängt Osterhage vor dem Strafraum einen Pass ab. Erstmal gut antizipiert und er hat vorne sogar mit Adamu eine tiefe Anspielstation, aber er knallt den Ball nicht direkt nach vorne, sondern er sieht diese 80 Meter und denkt sich, könnte ich ja auch 60 von dribbeln, ist doch kein Problem, und macht das auch mit einer Dynamik, dass daraus eine 3-gegen-3 Situation für Freiburg entsteht und da muss dann Hinkapier, also er grätscht dann den Ball noch vor Adamu weg, er nimmt also Osterhage, passt auf Röhl flankt auch, glaube ich, direkt mit dem zweiten Kontakt nach innen und es war wunderbar ausgespielt und das, finde ich, war stellvertretend für das gesamte Spiel eigentlich, dass Freiburg wirklich ruhig geblieben ist und darauf vertraut hat, dass man das jetzt spielerisch lösen kann. Und weil dann Leverkusen manche Dinge sehr schlecht gemacht hat, über die wir gleich sprechen werden, sind dann eben bis in die Schlussphase hinein aus solchen Situationen Chancen entstanden für Freiburg. Das hat mir gut gefallen.
Ja, besonders beeindruckend auch, weil das ein Spiel war, in dem Doan und Grifo zwar beide gegen den Ball genauso gut waren wie der Rest, aber gar nicht so prägend waren, wie es normalerweise normal ist für ein Freiburger Spiel, sondern man hat wirklich viel auch übers Zentrum aufgelöst. Die zweite Woche in Folge, das hat man auch schon letzte Woche in Wolfsburg gesehen. Das kommt ein bisschen aus dem Nichts, so im Saisonfinale. Dean hat richtig, richtig gut mit Ball. Nicht überraschend, dass beide Tore aus langen Bällen von ihm entstehen, hinter Tabsoba. Makengo wie Prime Günther. Plötzlich hat man da wieder jemand, der links die Linie hoch und runter geht. Also das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eigentlich könnte man, glaube ich, auch behaupten, dass es die ersten 80 Minuten die beste Freiburger Saisonleistung war. Umso bitterer, dass man sich am Ende nicht belohnt hat.
Mhm. Und womit hängt das jetzt zusammen? Also ist das Leverkusener Klasse, die man nicht mehr verteidigen kann? Oder hatte Leverkusen ja einfach unglaubliches Glück? Wie würdest du denn mit der Leverkusener Brille dieses Spiel sehen?
Ich glaube, ich würde sie sogar von Freiburger Seite aus erst beantworten und danach gerne aus Leverkusener Seite. Wobei es ist so ein bisschen ein Mix aus beidem. Also ich würde einmal sagen, die Adli-Einwechslung verändert das Spiel extrem, weil Leverkusen es dann immer wieder geschafft hat, Überzahl auf dem linken Flügel zu schaffen, mit Grimaldo, Wirtz und Adli, häufig Xhaka noch dort in der Nähe. Und man dann das erste Mal in dem Spiel gesehen hat, das, was Leverkusen ja eigentlich letzte Saison so stark gemacht hat, viele Spieler enge Räume auf in Ballnähe, dann auf engem Raum Situationen auflösen, den Gegner irgendwie zu Entscheidungen zwingen und dann muss der Gegner vielleicht halt auch mal falsche Entscheidungen treffen, wie Freiburg dann beim 2-1, wo Eggestein so ein bisschen zu sehr rausrusht auf Xhaka und dahinter ist dann die Lücke auf für Wirtz. Und dann muss man sich so entscheiden, verteidigt man Schuss oder Pass. Am Ende macht man alles nicht so richtig und dann ist es halt immer noch Flo Wirtz. Und das hat man davor irgendwie gar nicht gesehen. Auch das 2-2 ist, glaube ich, entsteht. Nee, es ist Teller, der dann auf dem linken Flügel ist. Aber also es ist kein Wunder, dass dann alle Angriffe über links passieren. Und dann ist es aber auch bei Freiburg leider der Fall gewesen, dass alle Wechsel nicht so richtig funktioniert haben. Rosenfelder und Mansami waren beide stehen K.O. Gerade Mansami konnte gar keinen Sprint mehr ziehen. Aber Röhl hatte einen sehr unglücklichen Auftritt, auch einen Ballverlust dann vorm 2-2 noch bevor. Also da hatte man so eine 4-3 Konterchance, wo er dann Fehlpass spielt. Kübler sah oft nicht so gut aus wie Rosenfelder davor. Beste auch nicht so richtig glücklich. Irgendwie hat man sich da nicht so richtig, man hatte diese Entlastung, die man davor hatte, konnte man nicht mehr richtig aufs Feld bringen. Und dann kommt vielleicht noch dazu, es sind so 2-3 Wirtz-Konterchancen, auch dann so ab der 70. Weil man hat ja das ganze Spiel über, Philipp Lien hat ja jeden Einwurf ausgeführt für Freiburg, weil er halt am schnellsten, am weitesten wirft. Und da hat man halt zu zweit abgesichert. Und das kann man machen, wenn da Max Rosenfelder steht, weil der dann halt das Tempo von jedem mitgehen kann. Aber man hat es halt auch gemacht, als er nicht mehr drauf war. Und das war dann ein bisschen unnötig riskant vielleicht.
Und dennoch hat es ein bisschen die Nachspielzeit gedauert. Und ich meine, es gibt natürlich auch eine Positivsicht von Leverkusen auf dieses Spiel. Also man ist jetzt das, glaube ich, 33. Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen. Das ist eingestellter Rekord von den 2014er Bayern. Aber Granit Xhaka hat auch nach dem Spiel gesagt, also der Rekord ist mir mal wirklich völlig egal. Das eigentlich Erstaunliche ist ja, also natürlich sind die Wahrscheinlichkeiten, dass Leverkusen Meister wird, die waren schon sehr, sehr gering, auch wenn man gewonnen hätte. Aber die Art und Weise, wie man jetzt mit 5 Schüssen aus diesem Spiel rausgeht, man muss allerdings auch dazu sagen, Freiburg hatte 7. Also so viel mehr waren es auch nicht tatsächlich. Es war ein Torschuss, war nicht im Tor und der kam von Freiburg tatsächlich. 3 für Freiburg, 2 für Leverkusen plus dann eben noch das Eigentor natürlich auf Freiburger Seite. Also es war sehr, sehr wenig von Leverkusen und widerspricht auch der These, es gab ein bisschen Rückmeldung, sage ich mal, zum letzten Schwerpunkt, wo ich noch von der schlechten Laune bei Leverkusen gesprochen habe. Die habe ich jetzt auf den Rängen ehrlicherweise nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es da dir ging, aber im Team wirkt es für mich immer noch so. Also sah das für dich nach einer Mannschaft aus, die gerade Spaß am Fußballspielen hat?
Überhaupt nicht. Und ich glaube tatsächlich, das Erschreckendste, was ich fand, war, also Freiburg ist eine gute Pressing-Mannschaft. Ich würde sogar sagen, man ist eine der, also man steht auf Platz 4, weil man eine der 3 besten Pressing-Mannschaften in Deutschland ist, wahrscheinlich aktuell. Und trotzdem hat es Leverkusen einem auch super einfach gemacht, gepresst zu werden, weil irgendwie keiner in diesem Team einen Meter für den anderen noch läuft. Das ist jetzt, also ich bin immer kein großer Fan, Dinge dann über Mentalität irgendwie zu beantworten, aber ich habe dann auch heute Morgen nochmal über das Spiel gesprochen und gestern Abend mit Leuten über das Spiel gesprochen und es war schwierig, eine andere Erklärung dafür zu finden, was da passiert ist, außer dass Freiburg halt immer diesen extra Meter gegangen ist und Leverkusen nicht. Also wie oft Xhaka dann auch Fehlpässe gespielt hat, die man von ihm nicht kannte, weil einfach niemand in seiner Nähe war, auf den er den Druck auflösen konnte.
Weißt du, wer sehr gerne über Mentalität spricht?
Schieß los.
Granit Xhaka, so geht nämlich das Zitat weiter, was ich gerade anzitiert habe.
Ich dachte, du sagst jetzt Martin Raffel.
Ach so, okay, Martin will auch gleich was sagen. Aber das Zitat, was ich vorhin gesagt habe, Entschuldigung, es passt so gut. Er hat gesagt, ganz ehrlich, der Rekord interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie wir spielen, welche Mentalität wir zeigen und das Ergebnis. Ja, okay, also gut, dann reden wir doch über Mentalität.
Vielleicht bei Mentalität tatsächlich das eine Beispiel. Buendia wird in der 58. ausgewechselt, Stand von 2-0, und er wird deswegen in der 58. ausgewechselt und nicht in der 57. wie Tabsoba und Garcia, weil er ungelogen eine halbe Minute braucht, um vom Feld zu traben. Wo ich mir so dachte, was ist gerade los hier? Also, ja, das war absolut verrückt.
Ich finde, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich finde es gerade, ich klicke gerade so ein bisschen rum und finde es bemerkenswert, dass er tatsächlich bis zur, also zur 68. Minute sind es 7-0 Schüsse.
Ja.
Also der XG-Wert, den du vorhin genannt hast, der hat sich noch bis in die Endphase reingezogen von Leverkusen. Ja, ich glaube aber wirklich, dass es, also könnt ihr euch vorstellen, dass Leverkusen das genauso spielt, wenn sie noch Meister werden können?
Nee.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also,
aber ich fand, es kam.
Sicherlich nicht, oder? Also, das ist ja ganz klar der Faktor einfach.
Ich finde aber auch, also ich habe jetzt ein bisschen Leverkusen gesehen in den letzten Wochen, und ich finde, es kam nicht komplett aus dem Nichts, dass eine Mannschaft wie Freiburg, die da richtig, richtig geil drauf sind, die zu stressen, dass sie dann einfach nicht den extra Meter gehen, um sich darüber hinwegzusetzen. Also ich finde, das kommt jetzt nicht überraschend nach den letzten Wochen.
Ja, aber das ist ja, so spielst du halt, wenn es um nichts mehr geht. Also ich habe jetzt auch die letzten Spiele nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das gegen Pauli und Union auch schon so aussah, aber.
Ja, es war, es ist gerade total schlecht, was Leverkusen spielt. Deswegen hat es mich ehrlicherweise auch gewundert. Wir haben das mit Dennis Melzer, letzte Woche habe ich das hier auch im Rasenfunk besprochen, dass quasi, also die Bayern-Spiele waren ein Bruch, aber wenn man so will, dann kann man auch schon in der Hinrunde Dinge erkennen, die einfach nicht mehr auf diesem Top-Level waren wie in der Vorsaison. Niemand will sagen, Leverkusen würde eine schlechte Saison spielen. Die haben 68 Punkte. Also da müsste man ja dumm sein, das jetzt irgendwie künstlich schlecht reden zu wollen. Aber mich hat es schon auch erstaunt, dass in einzelnen Rückmeldungen auf diesem Schwerpunkt sich Leverkusen-Fans extrem drüber aufgeregt haben, dass wir nicht nur drüber gesprochen haben, wie geil Leverkusen immer noch ist, weil sie sind halt die letzten Wochen schlecht. Also sie gewinnen total glücklich in Heidenheim. Sie spielen 0-0 gegen Union. Sie spielen 1-1 gegen St. Pauli und können froh sein, dass sie das nicht noch verlieren. Ja, okay, sie gewinnen gegen Augsburg, aber da hatte Augsburg mehr Ballbesitz und eigentlich auch noch gute Chancen, das 2-1 zu machen. Und jetzt kommt eben dieses Spiel, wo du eben individuelle Klasse brauchst, um unentschieden zu spielen. Ich verstehe, dass ihr gerne Leverkusen weiter feiern wollt, weil es ist gerade eine sehr, sehr gute Phase. Also jetzt auf den Verein, auf die Historie bezogen von Leverkusen. Aber insgesamt stimmt da ganz, ganz viel nicht. Und das war in dem Spiel auch wieder so. Und das wäre, glaube ich, das, was, glaube ich, mich als Freiburg-Fan wirklich rasend machen würde, dass du ein Leverkusen hattest, was gerade nicht ansatzweise in seiner guten Verfassung ist. Und du selber machst ein sehr gutes Spiel. Du hättest, wenn Freiburg dieses Spiel 2-1 gewinnt, dann sagen wir alle, ja, mega gutes Spiel, super. Und dass sie es über die Zeit bringen, hätte uns auch nicht gewundert, weil man hat eigentlich auch so gut verteidigt. Aber dann halt eben nicht. Und das passt irgendwie auch gerade zu Leverkusen, zu Freiburg aktuell, Entschuldigung.
Ich möchte noch ganz kurz, weil wir nachher noch über eine gelb-rote Karte sprechen würden, die für viel weniger ausgesprochen wurde, dass Alejandro Grimaldo, ich weiß nicht, ob du die Szene bewusst hast, Max, so er kriegt ja die Gelbe für das relativ harte Foul an Beste, steht dann über Beste drüber, schreit ihn an, meckert mit Siebert, schreit Beste nochmal an und läuft meckernd weg und gestikuliert so hämisch in Sieberts Richtung. Und ich dachte mir so, ich habe gesehen, für was Vasile gestern vom Feld geflogen ist. Das ist, das war irgendwie, ich weiß, man kann Dinge immer nicht vergleichen, man soll sie auch nicht mehr vergleichen, aber das war merkwürdig.
Lass es mich so sagen, wir beide wollen, glaube ich, nicht, dass Vasile unbedingt für das, was er da gemacht hat, vom Platz fliegen kann, auch wenn er dafür vom Platz fliegen kann. Mhm. Und so wollen wir hier dann jetzt auch nicht, dass Grimaldo vom Platz fliegt, nur weil er jemand anders vom Platz geflogen ist, für eine Sache, für die man vom Platz fliegen kann. Er hätte sich das sparen müssen, aber das ist halt Daniel Siebert auch. Daniel Siebert gibt wenige Karten und Daniel Siebert ist auch einer der Schiedsrichter, der Spielern schon auch zugesteht, dann mal kurz sich jetzt auszukotzen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Daniel Siebert ist ja auch nicht so der krasse Kapitänsregelverfechter gewesen in der Saison. Und wenn er das aushält als Schiedsrichter, ist es seine Entscheidung. Deswegen, ich verstehe genau die Szene, die du meinst. Denn aus Freiburger Brille hätte ich es ganz genauso gesehen. Aber ich kann es nachvollziehen, dass er einfach gesagt hat, okay, der soll sich jetzt einmal ausschimpfen, er hat ja jetzt gelb gesehen und wenn er jetzt nochmal fault, dann fliegt er halt.
Ein letzter Punkt noch zu Leverkusen. Ich werde wahnsinnig, wenn ich noch einmal Tabsoba auf rechts halb sehen muss in der Dreierkette. Es ist einfach ein anderer Innenverteidiger, es ist absurd.
Ja. Finde ich auch bemerkenswert. Ich hab auch das Gefühl gehabt, dass das in dieser Saison wirklich ein ziemlich großer Punkt war bei Leverkusen, dass Tabsoba immer wieder nicht halb links spielen konnte. Mhm. Weil dort ist er schon gigantisch. Ja. Es ist aber, by the way, schon interessant, dass das Leverkusen laut, ich nehme euch mal beim Wort, dass sie seit Wochen Kacke spielen, sind trotzdem in der Formtabelle 3 Siege, 3 Unentschieden, 9-4 Tore, nein, 4. Platz in der Formtabelle. Also das ist einfach ein schlechtes Leverkusen, immer noch so easy Champions League Performance abliefert. So, das ist schon bemerkenswert. Also das ist auch ein Hinweis darauf, wie hoch das Grundniveau so ist von denen.
Absolut. Und das hast du ja mit Florian Wirtz gesehen. Du hast es auch mit Jonathan Tah gesehen. Also dem war das nicht egal, wie dieses Spiel ausgeht. Das war in allen Szenen zu spüren, sogar in den Szenen, wo er ein bisschen gewackelt hat. Weil er hat sich quasi selber, also die Aufbaufehler, die auch Jonathan Tah mit drin hatte, ich glaube, es war einer, also Plural ist schon falsch, aber hat er dann auch abgestellt. Und ja, das ist dann die Qualität von Leverkusen, hier unentschieden zu spielen. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Dortmund. Da könnte man Freiburg quasi was zurückgeben, wenn man hier jetzt dann auch vielleicht sich nochmal zusammenreißt hinten raus. Und dann geht's zu Mainz 05. Ansonsten ist es natürlich eine erfolgreiche Saison für Leverkusen, aber die Themen sind sowieso schon komplett andere. Ja, und Freiburg jetzt, Patrick, da müssen wir jetzt nochmal kurz genauer drauf gucken. Es geht jetzt dann zu Kiel. Also Kiel ist das Zünglein an der Waage, weil gegen die spielt auch der BVB noch. Und dann Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit am nächsten Spieltag schon die Champions-League-Qualifikation sicher gemacht haben wird. Wie groß, würdest du sagen, in Prozentzahlen ausgedrückt, ist die Chance von Freiburg auf den Traum Champions League?
Oder kann ich jetzt nur verlieren, wenn ich eine Prozentzahl sage? Ne? Ich würde schon sagen 50% oder 60%. Also man hat es in der eigenen Hand. Und also ich mag Holstein Kiel sehr. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die dort geleistet wird, aber ich glaube, man muss in der Situation dann dort gewinnen, gerade ohne Maschine und Remberg, wenn man Champions League spielen möchte. Sonst hat man es halt nicht verdient. Und ich bin auch völlig fein damit, wenn es irgendein anderer europäischer Platz ist. Das kann ich jetzt vielleicht auch dann noch sagen und vielleicht Bezug nehmend auf euren Schwerpunkt. Es ist auch schön, dass man das jetzt einfach, keine Ahnung, Makengo, Manzambi, Rosenfelder gestern gegen Leverkusen so ein Spiel macht und dann ist es mir auch lieber, man fängt dann mal so einen Dämpfer kurz vor Schluss und man hat es mit Spielern gemacht, die das halt jetzt einfach mal sehen müssen, als dass man bei aller Liebe zu den Spielern, die sonst im Kader sind, das mit den gleichen alten Spielern gemacht hätte. Deswegen, eigentlich ist meine Grundstimmung gerade sehr, sehr optimistisch. Der Trend geht eindeutig in die richtige Richtung in den letzten Wochen. Und jetzt hoffe ich einfach mal ein Vergoldet.
Es ist, by the way, das sieht jetzt auf der Tabelle gerade nicht so aus, aber die Chance ist sehr, sehr realistisch, dass das einfach gegen Frankfurt ein Finale wird um die Champions League Plätze. Frankfurt muss nur unentschieden spielen gegen Pauli.
Ja, wenn Dortmund in Leverkusen gewinnt, klar.
Dann, ja.
Stimmt, ja.
Aber also wenn Frankfurt nicht gewinnt, dann ist es für, sonst wäre Freiburg eh schon durch.
Also es könnte
mit einem Sieg gegen Kiel.
Es gibt auch eine Welt, wo Leipzig nicht in Bremen gewinnt und Dortmund nicht in Leverkusen gewinnt und Freiburg gewinnt in Kiel und dann geht es am letzten Spieltag für Freiburg und Frankfurt um gar nichts mehr und wir machen eine große Party. Dann bin ich
stimmt, auch glücklich. Aber es ist ein richtiger Hinweis, dass es rein theoretisch auch für Frankfurt noch, also dass es ein direktes Duell werden kann. Tatsächlich, ja. Die Variante gibt es auch noch. Und aber zu dem, was du gerade gesagt hast, Patrick, das ist ja wirklich erstaunlich, also was sich fast alle Dinge, die wir so leicht kritisch gesehen haben, wir waren ja gar nicht so kritisch im Schwerpunkt, aber das blieb offenbar hängen bei einigen da draußen. Fast alle Dinge, die wir da kritischer angesprochen haben, die waren jetzt danach nicht mehr so zu sehen. Und unter anderem auch ein Junior Adamu, wenn der so immer gegen den Ball gearbeitet hätte, wie jetzt gegen Leverkusen, da hätte Christian Streich den definitiv auch spielen lassen. Also das muss man auch mal so sagen. Also das ist natürlich auch, ja, er ist jetzt besser und es ist auch gut, dass Julian Schuster ihm das Vertrauen gibt, aber es ist auch viel, viel einfacher, ihn spielen zu lassen, weil das ist ja fast ein anderer Spieler, muss ich fast so sagen.
Man muss vielleicht, ohne jetzt die ganz große Linie aufzumachen, es liegt schon auch dran, dass man jetzt mannbezogen presst und unter Streich halt strukturiert gepresst hat und Adamu strukturiertes Pressing. Ich bin mir nicht sicher, ob das diese Saison so arg viel besser aussehen würde.
Fairer Punkt. Aber das sei dazu noch gesagt. Also Freiburg, 1 Punkt Vorsprung hat man vor Dortmund, 2 Punkte Vorsprung hat man vor Leipzig, 4 Punkte sind schon auf Mainz 05, also dass man komplett rausrutscht, ist zwar auch der Theorie nach noch möglich, aber da müsste schon einiges zusammenkommen. Sollte man jetzt bei Holstein Kiel gewinnen, dann hätte man sowieso alles in der eigenen Hand und eine sowieso schon erfolgreiche Saison. Ja, könnte dann gekrönt werden und für Leverkusen geht es eben, wie gesagt, jetzt dann eben direkt weiter gegen Dortmund. dann lasst uns doch als nächstes auf Eintracht Frankfurt blicken, denn da geht es ja auch um die Champions League. Und zwischenzeitlich sah es beim Auswärtsspiel in Mainz 05 schon so aus, als würde die Eintracht das vorzeitig klar machen können. Am Ende kommt es aber dann doch anders. Bei Mainz 05 beginnt das Spiel damit, dass mit Lasse Ries nicht Robin Zentner im Tor steht. Der musste kurzfristig passen und jener Ries oder Riss, wie er im Kommentar genannt wurde, ich übernehme das jetzt vielleicht, der wird schon in der ersten Minute geprüft von Ekitike. Der läuft auf ihn zu, allerdings kann Riss parieren. Dann verletzt sich in der achten Minute Dominik Kohr schwer und es kommt noch schlimmer für Mainz 05, denn nur 8 Minuten später, in der 16. geht dann auch der Gast in Führung. Ekitike nimmt einen langen Ball toll an und kann auf Christensen stecken. Der hatte vorher den Pass auch per Pressschlag erzwungen auf Ekitike. Christensen ist in die Lücke gesprintet, die entstanden ist dadurch, dass Ekitike rausgegangen ist aus der Kette, um den Ball anzunehmen. Bekommt den Ball, steht vor Riss und trifft durch dessen Beine zum 1:0. Und es wird noch viel schlechter für Mainz 05, denn nur wenige Minuten später muss dann auch Danny da Costa verletzt raus. Das heißt, jetzt hat man schon 2 Wechselfenster verbraucht und 2 Spieler auswechseln müssen. Und dennoch gelingt es dann Mainz 05 in dieses Spiel hineinzukommen und das auch trotz aller Widrigkeiten. Also nach einer halben Stunde schmeißen die SGE-Fans ihren Kram aufs Spielfeld, da war alles mit dabei, von Resten der Choreo bis hin zu einer Fahnenstange, die auch den Schiedsrichterassistenten am Rücken trifft, bis hin zu Vapes und Feuerzeugen, also eine Aktion, die es nicht gebraucht hätte, aber das Spiel wird nur unterbrochen.
Wenn Leute dadurch jetzt aufhören zu vapen, ist es natürlich positiv zu bewerten.
Ja, ist aber bei SGE-Fans ehrlicherweise nicht davon auszugehen. Die sind ja auch noch stolz darauf.
Die sind stolz drauf aufs
Vapen. Ja, sorry, aber das muss man auch einfach mal so sagen. Da sind einfach viel... So. Nee, aufs Assi sein. Dazu gehört vapen. Es ist jetzt natürlich auch eine Verallgemeinerung, jetzt bin ich sowohl SGE-Fan als auch Vapern auf den Trips getreten.
Wie viel Prozent der Rasenfunk-Hörer gerade beleidigt wurden.
Ja, da habe ich jetzt gerade mal ausgeholt. Aber ich bin noch nicht wieder richtig im Game-Modus. Wir hatten gerade eine ganz kurze Unterbrechung, liebe Hörerinnen und Hörer. Da wird man so ein bisschen lockerer, da lässt man mental nach. So wie ja Eintracht Frankfurt durchaus auch in dieser Phase, in der es aber keine großen Chancen für Mainz 05 gibt. Im Gegenteil, auf der anderen Seite schießt Knauf Volley nach einer Ecke über das Tor. Und Mainz 05 trifft zwar zum Ausgleich kurz vor der Halbzeit, Lee macht da das Tor, allerdings stand er knapp im Abseits, deshalb zählt dieser Treffer nicht. Zum eigentlichen 1:1 dauert es dann noch bis zur 57. Minute und dieses Tor fällt nach einer Kopfballverlängerung nach Einwurf, Tuta verpasst dann den Ball, Christensen will klären, schießt aber dann Jonathan Burkhardt an, der aus seinem toten Winkel kommt, sage ich jetzt mal, und über Burkhardt fliegt der Ball dann über Trapp hinweg ins Tor zum 1:1. Danach verteidigt Keisho Sano Ekitike super, nur kurz danach kann der dann aber trotzdem im 1:1 gegen Riss lupfen, setzt aber zu hoch an. Danach wird Amiri geblockt und in der 88. Minute müsste Ekitike dieses Spiel eigentlich entscheiden. Er läuft auf Riss zu, aber trifft nur das Außennetz. Und danach hat auch noch Jonathan Burkhardt die Chance nach einem langen Ball, aber er schießt über das Tor. Das heißt, beide Teams haben die Chance aufs 2:1, keinem von beiden gelingt es. Und so, Martin, endet dieses Spiel eben mit 1:1 und einigen Vapes weniger in den Taschen von Gästefans. Ist es das gerechtfertigte Ergebnis? Wie haben dir beide Teams
gefallen? Ja, mit ein bisschen Mainz-Tendenz, würde ich sagen, weil die dann schon das deutlich besser gemacht haben, als die Intensität ein bisschen nachließ. Ich fand die Anfangsphase, da habe ich hier und da mal eine Augenbraue hochgezogen, weil das schon ein vertikales, intensives, kampfbetontes Spiel war, wie man es selten gesehen hat. Also das war eine Extremform, diese Art von Spiel ging wirklich ja, unheimlich hoher Sprintanteil. Ich hab mich gewundert, dass Burkhardt in der zweiten Halbzeit sich immer noch bewegen konnte, weil der hat so viele Wege im Pressing, im Sprint gemacht. Und Frankfurt extrem darauf fokussiert, wirklich extrem schnell nachzurücken, ja, also waren darauf vorbereitet, dass es ja Mann gegen Mann sein wird und die Idee war offensichtlich dann, wir versuchen den Ball dann irgendwie nach vorne zu bringen, sehr viele lange Bälle und dann eine Hauptidee dann aus der zweiten Reihe sehr, sehr schnell mit sehr viel Tempo dann in diese Räume gelaufen, die durch diese Mannorientierungen aufgehen. So ist ja dann auch das Tor entstanden, dass Christensen nach der Balleroberung dann einfach so komplett durchläuft übers ganze Feld und dann dieses Loch da findet, in dem er das Tor macht. Und auf Mainzer Seite hatte ich das Gefühl, man hat aus irgendeinem, also es wirkte so, als hätte man identifiziert, dass Robin Koch der langsamste Innenverteidiger der Welt ist, weil es einfach gefühlt jeder Angriff in der ersten Halbzeit war dann irgendwie langer Ball hinter Koch. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass Robin Koch nicht der langsamste Verteidiger der Welt ist. Deswegen hat das nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und erste Halbzeit war Mainz dann eher bemüht als gekonnt, aber die Intensität hat dann etwas nachgelassen. Logischerweise, dass man nicht 90 Minuten durchsprintet. Und als die Intensität nachgelassen hat, hat Mainz die entstehenden Möglichkeiten zum Spielaufbau bedeutend besser nutzen können als Frankfurt. Frankfurt hat auch stärker nachgelassen, hatte ich das Gefühl, kräftemäßig. Und da war es dann eher eine Mainz-Show, dann irgendwann ab, ja, weiß gar nicht, ich glaube schon ab Ende der ersten Halbzeit eigentlich.
War dir das bei der SGE zu viel Umschaltfokus? Also es ist ja wirklich sehr eindrucksvoll, wie das im Grunde seit der Verletzung von Mario Götze der Hauptfokus der Spiele ist. Andererseits hat man jetzt aber halt auch gegen Gegner gespielt, die dazu eingeladen haben. Also gegen Leipzig jetzt am letzten Spieltag und jetzt Mainz 05 hat es ja auch sehr, sehr gut funktioniert.
Naja, sehr gut funktioniert würde ich nicht sagen. Jetzt gegen Mainz ist ja kein Sieg gewesen. Das war auch kein, ja,
aber muss nicht Ekitike eigentlich eine seiner Chancen machen?
Ja, gut, aber können wir bei Mainz tendenziell auch drüber reden.
Ja gut, aber du kommst quasi in drei oder vier 1-gegen-1 Situationen mit dem gegnerischen Torhüter. Also
wurde ja gemacht.
Genau, also eine davon wurde gemacht, aber das ist ja eigentlich schon jetzt kein Best Case. Klar geht es immer noch besser, aber das zeigt doch, dass der Offensivansatz definitiv funktioniert hat.
Ja.
Man muss halt die Frage stellen, lag es jetzt am Ansatz, dass man defensiv auch was zugelassen hat? Und da würde ich jetzt sagen, eigentlich nicht. Das waren eigentlich eher andere Gründe und deswegen, so kam ich eben auf die Frage.
Ich glaube, man hat halt zu wenig irgendwie Kontrolle ins Spiel reingekriegt. Ne? Also gerade wenn du das führst, dass du dann Mainz komplett das Spiel überlässt, letzten Endes, das ist dann ein bisschen zu wenig.
Okay, also dann ist es zu viel Umschaltfokus. Das ist dann quasi die Antwort auf die Frage in dem Spiel gewesen. Ja, und bei Mainz 05 natürlich auch schwierig. Wir haben wieder so ein Spiel, bei dem Verletzungen den Spielansatz zumindest in Teilen verändern. Also ich fand die rechte Seite noch sehr auffällig, wie man da immer wieder mit Nebel, Cassie, Amiri ist auch noch mal gerne mit dazugekommen, es geschafft hat, da wirklich für Probleme zu sorgen. Und dann ist mir noch Keisho Sano aufgefallen, der einfach an beiden Enden des Feldes sehr, sehr entscheidende Aktionen hatte. Aber wie würdest du denn dann jetzt unabhängig vom Ergebnis auf die Stärke von Mainz 05 blicken? Denn dass die zuletzt gewonnen haben, ist durchaus schon eine ganze Weile her. Also das sind jetzt 2, 4, 6, 7 Spiele, in denen man nicht gewonnen hat. Im Grunde seitdem Mainz 05 auf dem Champions League Platz lag für Mainz. Aber das hat man diesem Spiel eben eigentlich nicht angesehen, würde ich sagen.
Nee, ich fand es schon ein ganz gutes Spiel. Ich weiß ja, ich wollte eigentlich irgendwo in dieser Folge mal den Hinweis unter, weil ich wurde das letzte Mal, ich habe das letzte Mal einen Kommentar bekommen, dass ich immer Anti-Mainz wäre, was mich so ein bisschen überrascht hat. Aber ich glaube, es stimmt, so ein bisschen, dass ich immer so ein bisschen was Negatives über Mainz sage. Ich bin eigentlich sehr großer Mainz-Sympathisant, so. Aber die Spielweise ist halt seit Jahren gefühlt immer so sehr die gleiche, so. Und man weiß immer sehr, was man kriegt in Mainz-Spielen. Das war in dem Spiel, ist das endlich mal, in Anführungszeichen, eins gewesen, was ein bisschen rausgefallen ist. Es war aber auch wieder ein Spiel, was taktisch sehr ausgeglichen war insgesamt so. Also es war auch wieder dieses, das hatte ich bei der letzten Folge, wo ich dabei war, hatten wir dann diese Diskussion mit Pauli und Mainz, wo es auch 3-4-2-1 gegen 3-4-2-1 so, alles spiegelt sich, alles ist so, es geht dann auf irgendwelche 1-gegen-1 Duelle, es ist sehr vorhersehbar, was passiert, es ist nicht besonders, man hat nicht besonders viele Optionen, es ist so, es wird sehr vertikal, und es wird vor allem sehr ausgeglichen. So, es ist nie, keine Mannschaft hat einen taktischen Vorteil. Und das habe ich in der ersten Halbzeit auch wieder so ein bisschen gedacht. Frankfurt hat es dann mit diesen Tempo-Vorstößen aus der zweiten Reihe haben es ein bisschen aufgelockert. Aber bei Mainz hatte ich auch wieder das Gefühl, so, warum versuchen sie nicht irgendwas, wo sie strukturell einen Vorteil bekommen? Sie wirken wie so eine Mannschaft, die ist so komplett. Wenn du da mannschaftstaktisch irgendwie noch ein Plus irgendwie erzeugen kannst, hast du eine ganz gute Ausgangslage. Und ich sehe aber fast immer dann Spiele von Mainz, die eigentlich dann mannschaftstaktisch halt sehr 50-50 sind. Was zugegebenermaßen mittlerweile bei den meisten Bundesligaspielen der Fall ist, dass es auf 50-50 hinausläuft, weil die Trainer ganz gut wissen, wie sie sich gegenseitig neutralisieren können. Aber ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, Mainz wäre eigentlich prädestiniert, das ein bisschen geschickter zu machen. Aber was man dann gesehen hat in dem Spiel vor allem, ist, dass sie die sind eine sehr komplette Mannschaft. Das muss man vielleicht auch ein bisschen, das kann man auch Frankfurt zuschreiben, das kann man auch Leverkusen zum Beispiel zuschreiben, dass der Kader auch ein bisschen so aufgestellt ist, dass du sehr viele Spieler hast, die sowohl mit als auch gegen den Ball so ein sehr gutes Gesamtpaket bilden und nicht so, du hast nicht so krasse Spezialisten, sondern also bei Mainz hat man es jetzt gerade an der Doppelsechs gesehen, dass Sane und Amiri beide sehr, sehr gut mit Ball sind, aber auch sehr viel arbeiten können. Was schon eine, ich glaube, diese Doppelsechs ist, glaube ich, schon so ein bisschen das Prunkstück. Aber dann die Offensivspieler sind ja auch alle so, dass die schon auch geschickt sind, gute Dribbler sind, gute Techniker sind, aber auch wahnsinnig viel laufen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Hauptqualität von Mainz, dass es so eigentlich über alle Positionen hinweg technisch starke Arbeiter sind und dann hast du einfach eine relativ plus gute Grundstruktur an sich erstmal in dem 3-2-4-1 und da bist du ganz gut gegen alles gewappnet. Allerdings ist dieses, ja, ich bin so ein bisschen, also 3-2-4-1 ist ja jetzt schon ein bisschen eine Weile die Modeformation aus unterschiedlichen Gründen. So, wir haben Pressingmannschaften, die sehr 3-4-3 sehr vertikal spielen. Wir haben haufenweise Ballbesitzmannschaften, die sehr stark dieses im Ballbesitz dann dieses 3-2-4-1 spielen, wo du sehr gut den Raum abdeckst. Ne, das funktioniert so ein bisschen für alles. Ich war auch lange Zeit, war 3-4-2-1 so ein bisschen meine Lieblingsformation, weil sie einfach sehr funktional und flexibel ist. Und du, also mit diesen vier zentralen Spielern kannst du viel machen und hast aber trotzdem noch genug Bewegungsmöglichkeiten, kannst die Höhe auf allen Positionen ein bisschen variieren, hast diesen Dreieraufbau, wo einer noch mit vorstoßen kann. Also ist so super flexibel und ist so ein super gute Allround-Formation. Aber ich habe das Gefühl, gerade in der aktuellen taktischen in taktischen Environment der Bundesliga, dass das keine, das nicht so wahnsinnig, das ist nicht so herausragend gut an sich erstmal. Es gibt dir keinen riesigen Vorteil, sondern es ist eher so eine Basis, die dafür sorgt, dass du immer gut im Spiel bist und du keine Nachteile bekommst. Aber das ist auch an sich erstmal nicht richtig gut, sondern du musst dann darüber hinaus, musst du dir überlegen, was du machst. Mainz hat zum Beispiel, was sie schön machen, dass immer einer der Sechser ein bisschen eine höhere Ebene einnimmt und sie sehr häufig ein Aufbauspiel mit einer Sechs dann machen. Da haben sie eine gute Flexibilität drin, die dann nochmal mehr Dynamik reinbringt. Dann haben sie mit Burkhardt halt einen Stürmer, der super da reinpasst, weil er immer die ganze Linie so ein bisschen beackern kann. Aber trotzdem sind sie ein bisschen eine Mannschaft, die so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sind halt einfach nicht herausragend, sondern sind gut, aber nicht herausragend und sind auch dann in ihren Qualitäten so ein Stück weit vorhersehbar so und neigen, glaube ich. Ich glaube, Mainz-Spieler haben eine starke, ich gucke gerade, wie viele Unentschieden haben sie? Ja, 9. Das ist relativ normal viel. Aber ich vermute, Mainz hat, sag du mal, ob das stimmt, aber ich glaube, Mainz hat wenig Spiele, wo sie hoch verlieren oder hoch gewinnen. Sondern es gibt sehr viele, sehr knappe Spiele, oder?
Genau. Also das ist das SC Freiburg-Phänomen, was jetzt Mainz auch hat. Sie können, vor dem Spieltag kannst du nie sagen, ob sie jetzt gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen, weil sie jedes Spiel eigentlich eng gestalten können. Aber du kannst auch bei keinem Gegner sagen, das liegt jetzt Mainz 05. Weil es eben nicht so diesen klaren strategischen Vorteil gibt. Und deswegen, wenn sie quasi gut eingespielt sind und ihre besten Spieler auf dem Feld stehen, haben sie immer die Möglichkeit zu gewinnen, auch gegen Top-Teams. Vielleicht ist das der kleine Unterschied zum SC, sorry, wenn ich die kleine Ausfahrt noch nehme. Aber ansonsten fehlt eben quasi diese strategische Überlegenheit, weil das, was sie machen, ist eben nichts, was man noch nie gesehen hätte und worauf sich die Gegner nicht einstellen können. Aber wenn die Gegner dann dagegen spielen, sehen sie, boah, das ist ganz schön anstrengend, die ganze Zeit Paul Nebel hinterher zu rennen, der irgendwie 34.000 Sprints anzieht. Und Jonathan Burkhardt ist ja genauso drauf. Und ach, es schiebt jetzt nicht mehr nur Amiri hinterher, sondern manchmal kommt auch noch Sanu bis vor den Strafraum oder manchmal ja sogar in den Strafraum rein. Es ist halt anstrengend, gegen die zu spielen. Und deswegen gewinnen sie dann auch viele Spiele, weil sie viele Dinge gut machen. Aber ja, ich würde dir da zustimmen in der Analyse. Und die Frage ist jetzt eben, wie Mainz 05 dann diese Saison beendet, weil die ist logischerweise erfolgreich und jetzt natürlich getrübt durch die Verletzung von Dominik Kohr. Ich habe extra nochmal geguckt, gerade während du gesprochen hast, es ist aktuell noch keine Diagnose da, aber es sah schon eher Saisonbeenden aus, als dass man jetzt gedacht hätte, okay, der kommt jetzt direkt wieder in der nächsten Woche. Wenn es nämlich zum VfL Bochum geht, für Bochum natürlich der letzte Strohhalm, um noch in dieser Liga zu bleiben. Danach wird man zu Hause gegen Leverkusen spielen. Und das ist jetzt eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Die spielen gegen den Tabellenletzten und dann gegen den Tabellenzweiten. Und ich kann mir von 0 Punkten bis hin zu 6 Punkten alles vorstellen für diese Spiele. Und das ist Mainz 05. Und dementsprechend kann es auch sein, dass Mainz 05 noch in den Europapokal rutscht. 2 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Rang 6 mit Leipzig. Aber es kann auch sein, dass man eine sehr gute Saison dann ohne den Europapokal im nächsten Jahr beenden wird. Und für Eintracht Frankfurt haben wir ja vorhin die Szenarien schon ein bisschen aufgedröselt. Heimspiel jetzt gegen St. Pauli, da könnte man alles fix machen. 5 Punkte Vorsprung sind es aktuell auf Borussia Dortmund. Sollte man dieses Spiel allerdings verlieren, ja dann wird das Auswärtsspiel bei Freiburg ganz, ganz wichtig. Aber das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Spielen, die jetzt noch Implikationen haben für den Europapokal. Und das erste davon fand an der alten Försterei statt. Gegen Werder Bremen musste Union da antreten und man muss auch das Wort muss verwenden, denn die erste halbe Stunde, die war nicht angenehm für Union. Danach hat Steffen Baumgart auch gesagt, er hat selten ein Team so gut spielen sehen gegen Union wie Werder Bremen in dieser halben Stunde. Und das drückt sich auch nicht nur in einem Tor aus, sondern sogar in zwei Toren. Schon in der zweiten Minute kann Weiser andribbeln und auf Berg stecken. Der legt mit dem ersten Kontakt von der Grundlinie auf Duxch zurück. Dessen Schuss klatscht zwar noch an den linken Pfosten, aber weil er Stay perfekt vor die Füße fällt, der eingelaufen ist in den Strafraum, kann der im Nachschuss treffen zum 1:0. In der 12. Minute gibt es auch den ersten schönen Angriff von Union. Trimmel kann von rechts auf Ilic flanken, aber dessen Kopfball ist noch harmlos. Und nur 3 Minuten später fällt dann das 2:0 für Werder Bremen. Trimmel verliert im Mittelfeld den Ball an Stay, der dribbelt an und trifft dann mit einem abgefälschten Schuss wunderbar in den rechten Winkel zum 2:0. Und kurz danach verhindert Renault sogar das 3:0, indem er gegen Berg pariert. Allerdings, das ist jetzt die gute Phase von Werder Bremen. Danach beginnt die wackeligere Phase und in diese Phase hinein fällt auch sehr früh schon der Anschlusstreffer. 37. Minute, im Grunde beginnt jetzt die gute Phase von Union. Trimmel legt den Ball an Agu vorbei und flankt auf Tom Rothe, der sich gegen Mitchell Weiser durchsetzt und das 1:2 erzielt. Danach pariert Zetterer stark gegen Haberer. Ilic steht in der 69. komplett frei und schießt ganz knapp am Tor vorbei. Und in der 84. Minute fällt dann allerdings doch der Ausgleich nach eben viel Ballbesitz für Union. Rothe sichert einen Freistoß am zweiten Pfosten und legt auf Benesch. Und der trifft mit dem absoluten Traumtor zum 2:2. Er war gerade erst eingewechselt worden und der Schuss ist dann auch nicht mehr zu verteidigen. Es gibt noch kurz die Frage, ob es beim Querkopfball vorher abseits war, aber dem ist nicht so und deswegen zählt dieses Tor. Und am Ende muss Zetterer sogar noch Schlimmeres verhindern, denn noch Hollerbach kommt noch zu einem Schuss, den er allerdings festhalten kann. Und so eben, Patrick, endet dieses Spiel mit einem 2:2. Das bedeutet zweierlei. Zum einen hat Steffen Baumgart mit Union einen alten Urs-Fischer-Rekord eingestellt. Ich glaube, das 8. Spiel in Folge ist man jetzt ungeschlagen. Und auf der anderen Seite ist Werder Bremen, und hier zitiere ich jetzt, zu dumm, dieses Spiel zu gewinnen und nach Europa zu kommen. Wie kannst du denn das erklären, dass Werder trotz dieser perfekten Ausgangslage, 2:0 Führung und auch ein sehr, sehr gutes Spiel, das man gerade vollführt, dass man das dann so ins Kippen bringen lässt durch diesen Anschlusstreffer?
Ich glaube, Werder hatte einen sehr, sehr guten Plan A und nicht so richtig dann einen Plan B. Und ich bin ehrlich, ich habe die erste halbe Stunde zweimal angeguckt. Einmal gestern Abend und dann heute Morgen nochmal kurz, weil ich dieses Steffen Baumgart-Interview auch gesehen habe und mich gefragt habe, war Bremen so gut oder war Union so schlecht? Und ich bin immer noch ein bisschen unschlüssig. Weil ich finde, Bremen hat sehr viel Bremen-Dinge gemacht. Also die beiden Halbraumspieler offensiv, Stay und Schmid, immer wieder rausgekippt auf den Flügel, dort dann in die Tiefe gegangen, Burke immer wieder tief geschickt, Vogt links halb war ein krasses Mismatch gegen Burke. Da habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man nicht einfach Querfeld nach links gespielt hat und Vogt als zentralen Innenverteidiger. Klar, letzten Wochen funktionierendes System, wollte man nicht so arg ändern, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und allgemein war halt die erste halbe Stunde sehr, sehr viel Chaos. Und ich finde, Bremen war Union vor allen Dingen in Sachen Tempo überlegen. Man ist immer wieder in die Tiefe. Man hatte sehr, sehr große Räume auch im Mittelfeld, wo Bremen immer wieder zwischen die Linien gekommen ist, aufdrehen konnte und dann ins Tempo gekommen ist. Und Union hat da nicht so richtig drauf reagiert, sondern hat trotzdem so Baumgart-Chaos-Fußball halt gespielt. In Phasen, in denen man die Möglichkeit gehabt hätte, das Spiel zu beruhigen, trotzdem schnell langgeschlagen, dann wieder auf irgendeinen zweiten Ball und dann wieder hinterhergerannt. Und ich hatte so das Gefühl, so ab der 30. hat Union dann irgendwann mal gesagt, okay, wir haben jetzt den Ball und wir stellen mal den Fuß auf den Ball, spielen einen ruhigen Querpass und spielen das ein bisschen ruhiger aus. Und dann hat man das Chaos ein bisschen rausgenommen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen glücklich, dass du mit deiner allerersten Abschlusssituation direkt triffst und dann das Momentum ein bisschen für dich kippen kannst. Das, ja.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich, dass Union schon auch durch die Anpassung, die man vorgenommen hat, allerdings habe ich die vor allem in der zweiten Hälfte gesehen, also nicht direkt schon mit dem Anschlusstreffer, auch glaube ich, war da einiges an Offensivkraft genommen hat. Also in der zweiten Hälfte war es viel öfter so, dass die Innenverteidiger mit rausgerückt sind, wenn Stay zum Beispiel dem Ball entgegengekommen ist, um ihn mal klatschen zu lassen. Und man hat gleichzeitig war man besser darauf eingestellt, dass eben Werder immer wieder versucht, eben hinter Vogt an die Grundlinie zu kommen. Also dieser tiefe Ball an die Grundlinie, also rechts im Strafraum dann, das war ja quasi der Signature-Ball in der ersten halben Stunde. Da war Oli Burke auch, also der war auch, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er eben zeigen wollte, hier guckt mal, ihr könnt euch auf mich freuen, aber der war unheimlich aktiv, der hatte 43 Sprints. Nur Daniel Svensson von Dortmund hatte an diesem Spieltag noch einen mehr, aber insgesamt ist 43 ein sehr, sehr hoher Wert, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das ist eben genau das Problem, hat das kreiert, was du besprochen hast. Und da hat man eben A, das Tempo rausgenommen und B, man war eben dann konsequenter da drin, die Spieler aufzunehmen, die irgendwie im Zwischenraum an den Ball kommen können und die dann eben erstmal diesen Pass hinter die Kette spielen. Und da kam er nämlich auch nicht mehr so oft. Und trotzdem finde ich, dass Werder hier jetzt nicht nur wegen des Spielverlaufs was liegen gelassen hat, weil was du auch gesehen hast bei Union, die haben dann eine sehr gute zweite Hälfte gespielt, sie hatten aber nicht wahnsinnig viele große Chancen, also der Spielfilm, den hier vorzulesen, da hatte ich jetzt keine Sorge, dass wir zu viel Zeit verlieren, wenn ich hier alle Chancen aufzähle, die wichtig waren. Und im Grunde hatte Union fast nur dann auch gute Aktionen, wenn sie entweder einen zweiten Ball auf dem Flügel festmachen konnten und den nochmal nach innen gebracht haben oder wenn sie Hollerbach in der Offensivaktion bekommen haben. Und dass es Werder über das komplette Spiel über nicht geschafft hat, Hollerbach besser aus dem Spiel zu nehmen, da würde ich dann sagen, das ist jetzt keine Dummheit, also ich hätte das jetzt nicht so bezeichnet, sondern da fehlt einfach dann Qualität. Also keiner der Innenverteidiger oder Sechser hat ein schlechtes Spiel gemacht, aber sie waren auch nicht in Summe überragend. Und während wir vorhin zum Beispiel über Freiburg sprechen, wo man einfach sagen muss, das war eine komplett geschlossene, sehr, sehr gute Leistung, war das bei Werder Bremen nur zu 80% der Fall. Und Union hat halt aktuell die Mittel und vielleicht auch den Lauf, sich die 20%, die dann auf dem Tisch liegen, zu packen und zu sagen, okay, also einen Punkt kriegen wir dann mindestens.
Ja, voll. Also bei Hollerbach hatte man auch immer ein bisschen, also es ist ja nicht ungewöhnlich, dass er sich überall auf dem Feld aufhält und dann auch einfach mal so quer ins Spielfeld reindribbelt von dem Flügel aus. Und man hatte nie so richtig das Gefühl, Bremen weiß, okay, wer rückt jetzt raus, um ihn dann mal aufzunehmen in diesem Dribbling. Ich glaube, die erste Chance für Union in der ersten Halbzeit entsteht auch, da läuft er einmal den kompletten 16er parallel entlang und spielt ihn dann rechts raus und dann zur Flanke und ein Idic-Kopfball. Das war definitiv so. Ich würde auch sagen, Werder hatte dann selber nicht mehr so viel Ruhe am Ball in der zweiten Halbzeit. Also ich finde, sinnbildlich gibt's nochmal ein Durchbruch über links, wo Stay eine komplett freie Flanke hat, links im Strafraum und freie Mitspieler in der Mitte und er bolzt ihn dann blind in die Mitte, wo ich mir dachte, das hätte man in der ersten Halbzeit besser gemacht. Ja, ich weiß nicht so richtig, also ich kann mir auch nicht so richtig erklären, wo der Bruch herkam, weil das gab jetzt auch nicht, also klar, Union, also vielleicht noch kurz zur Anpassung in der zweiten Halbzeit, ich finde, Union hat auch dann deutlich mehr noch 3-4-3 gespielt als in der ersten Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit hatte man unglaublich das Problem, dass man nicht wusste, wer aus dem Zentrum rausverteidigt, wenn Bremen auf dem Flügel war. Und es war, da war die Zuordnung dann ein bisschen klarer. Aber das war jetzt auch nichts Ungewöhnliches, was Bremen noch nicht von einem anderen Bundesligisten gesehen hätte. Also da hätte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr Ruhe gewünscht, einfach mit der Führung auch. Dann Schmied war auch gar kein Faktor mehr, zum Beispiel in der zweiten Halbzeit, den ich in der ersten Halbzeit richtig gut fand. Stay deutlich weniger. Und dann, ja, hat sich's Union, finde ich, auch verdient, weil die Ilic-Chance muss eigentlich schon rein. Dann nimmt er überragend mit und dann aus 10 Metern kommst du nicht so oft frei zum Abschluss. Und da muss man, finde ich, das Benisch-Tor noch kurz besingen, weil das war wunderschön. Habe ich auch noch nicht oft gesehen, aus dem Winkel als Linksfuß den dann oben in den Winkel zu setzen.
Richtig schöne Flugkurve. Vor allem, man denkt sich ja immer wieder, warum wählen Schützen nicht häufiger einen solchen Ballflugverlauf, der eben einfach es noch schwieriger macht, für den Torhüter hinzukommen. Also wir alle kennen den Fehlschuss, der quasi vom Tor weggeht und sich dann von außen um die Hand des Torhüters herum quasi reinsenkt. Aber das Ganze hast du ja auch, wenn du die technischen Fähigkeiten hast, von oben nach unten. Und das hat Ilic hier gemacht, obwohl er quasi den gegenteiligen Effekt hat, aber der kam so von oben rein. Wie soll der gehalten werden? Ja, war ein sehr, sehr schönes Tor von Benesch. Ich hätte noch einen Erklärungsansatz, warum sich Werder schwerer getan hat. Also zum einen ist es so, dass die Innenverteidigung, da ist nur die erste Garde so richtig auf Leistungsniveau. Und da haben aber Stark und Pieper gegen Ende der ersten Hälfte jeweils eine gelbe Karte gesehen. Und ich hatte den Eindruck, das hat sie in manchen Aktionen gehemmt. Und zwar begleitend damit, dass ja Union in der zweiten Hälfte, du hast jetzt gesagt 3-4-3, aber oft war es im Ballbesitz ein 3-2-5 eigentlich. Mhm. Die haben alle Spieler oder alle Offensivspieler in die letzte Kette geschoben. Gleichzeitig hatte Werder vorne überhaupt gar keinen Zugriff mehr im Pressing. Da hat dann auch Berg manchmal komische Entscheidungen getroffen. Also Berg ist manchmal noch angelaufen in der gegnerischen Hälfte, obwohl sie in Unterzahl waren, die anderen nicht fürs Pressing bereit standen. Und auch daher kam mancher seiner Sprint, so ehrlich muss man sein, dass er dann auch zurücksprinten musste. Also da stand dann auch Werder nicht kompakt. Also sie haben sich letztlich nicht eingelassen auf, okay, dann spielen wir jetzt halt Mittelfeldpressing und eben vor allem in unserer eigenen Hälfte und versuchen, Umschaltsituationen auszuspielen. Und das hat Union gut gemacht, aber jetzt auch nicht überragend, wenn man ehrlicherweise ist. Und damit hatte aber Werder große Probleme, dass da einfach jeder seinen direkten Gegenspieler hatte und sobald dann ein Plus 1 dazu kam, irgendwo aus dem Mittelfeld von Union oder weil einer der Innenverteidiger weit nach vorne schiebt, das gab es in der zweiten Hälfte auch 2-3 Mal, dann war es halt ein Problem.
Und vielleicht noch eine Schlüsselszene, weil sich da auch Duxch sehr drüber aufgeregt hat und weil das auch der Deckel hätte drauf sein können, sehr früh. Du hast vorhin den Berg-Abschluss angesprochen im Spielfilm. Da hat er einen komplett freien Duxch rechts im Strafraum, der dann eigentlich nur noch 3-0 machen kann und ist dann ein bisschen zu egoistisch. Wenn das 3-0 fällt, dann glaube ich nicht, dass Union an dem Tag nochmal zurückkommt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und bedeutet jetzt eben am Ende, dass Werder bei 47 Punkten jetzt steht nach diesem Spieltag, ist natürlich immer noch sehr, sehr erfolgreich, aber 3 Punkte Rückstand sind jetzt schon auf Leipzig und vor allem diese letzten beiden Spiele, die sind für Werder schwierig. 2-2 bei Union, 0-0 zu Hause gegen St. Pauli, rechnet mal 4 Punkte mit drauf, die man gehabt hätte im Idealszenario, dann läge man jetzt hier punktgleich auf mit Dortmund in der Tabelle. Aber so ist es eben nicht. Deswegen kommt jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Leipzig. Da könnte man natürlich Leipzig auch auf dieselbe Punktzahl halten, weil man selber auf die 50 springen konnte. Zwischenzeitlich war da schon der Zwischenstand, dass beide 49 Punkte gehabt hätten an diesem Spieltag. Danach geht's noch zum ersten FC Heidenheim für Werder Bremen. Also definitiv 2 schwierige Spiele. Für Union ist die Situation viel, viel entspannter, denn man kann diese Saison genießen. Und wer hätte das für möglich gehalten? Und wer hätte das überhaupt für möglich gehalten, wenn die nächsten Gegner Heidenheim und Augsburg sind? Beide nicht angenehm zu bespielen und trotzdem hat Union gar nichts zu verlieren und kann das sehr, sehr entspannt angehen für Erstliga-Verhältnisse. 37 Punkte sind es und eben eine äußerst erfolgreiche Saison unter Steffen Baumgart. Und als letztes Team, was eben da noch mitspielt um den Europapokal, da müssen wir jetzt noch über Leipzig sprechen, die gerade schon mehrfach angesprochen wurden. Leipzig war die Aufgabe zuteil geworden, die Meisterschaft des FC Bayern vorzeitig zu verhindern. Und es war ein wechselhaftes Spiel. Ich glaube, so lässt es sich gut zusammenfassen. Schon nach 2 Minuten muss Jonas Urbeck gegen Haidara parieren. Dann allerdings auch Van de Voort auf der anderen Seite gegen Sané. Und in der 11. Minute fällt dann allerdings das 1-0 für Leipzig. Nach einem Ballverlust spielt Xavi auf Šeško. Urbeck kommt erst raus, entscheidet sich dann um, rutscht aber aus. Aber Benjamin Šeško haut dann auch einen Außenrissschuss raus aus großer Entfernung mit Effet und 115 Stundenkilometern aus Tor. Also das war auch ein wunderbarer Abschluss, muss man sagen. Auch wenn man dann natürlich auch über Fehler des FC Bayern sprechen kann, war es auch einfach ein sehr schönes Tor von Leipzig. Danach hat Bayern kleinere Chancen und auch so eine kleine Druckphase, aber genau in diese Druckphase hinein fällt dann das 0:2, aber nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde, durch den nächsten Konter, sondern nach einem schnöden Freistoß. Und der war auch schnöde, denn er kam aus ganz weiter Distanz. David Raum hat ihn nach innen geschlagen und Klostermann ist dann frei und kann den Ball unbedrängt ins Tor köpfen. Pavlovic und Leimer waren die, die am nächsten zu ihm standen. Einer von beiden wird ihm auch zugeteilt gewesen sein. Es ist nicht mehr so eindeutig aufzulösen, wer, und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen für die Zuordnung. Serge Gnabry hätte unmittelbar danach das 1:2 erköpfen können, aber er köpft freistehend über das Tor. Es sieht insgesamt wenig nach einer Aufholjagd vom FC Bayern aus. Dann muss auch noch Eric Dier behandelt werden. Und kurz danach leitet eben jener Eric Dier dann doch die Aufholjagd ein. 62. Minute. Olise bringt eine Ecke auf Dier, der am ersten Pfosten per Kopf das 1:2 erzielt. Und in der 63. Minute, also direkt nach Wiederanpfiff, kann Olise treffen. David Raum spielt vom Flügel einen totalen Quatschball nach innen. Man muss es so sagen. Pavlovic gewinnt das Kopfballduell. Und dann wird der Ball durchgesteckt auf Olise und weil es eben eine Aufbausituation von Leipzig war, stehen die überhaupt nicht in ihrer Ordnung. Und so kann dann Olise nach Pass von Serge Gnabry in der 63. Minute ausgleichen zum 2:2. Dann köpft Konrad Leimer komplett freistehend drüber. Xavi schießt einen Freistoß zu genau auf Urbik. Coman geht nach einem langen Pass schon an Van de Voort vorbei, aber erreicht seinen eigenen Ball nicht mehr. In der 83. Minute fällt dann allerdings die vermeintliche Entscheidung. Gnabry geht ins Dribbling, Kimmich leitet seinen Ball weiter zu Sané. Der ist komplett frei und trifft mit einem wuchtigen Schuss zum 3:2. Der FC Bayern bejubelt die vermeintliche Meisterschaft, aber dann kommt die 94. Minute. Xavi kommt an einen abgelegten Pass im Zentrum. Bayern hat zweimal die Möglichkeit, das zu verteidigen, aber am Ende spitzelt Xavi den Ball zu Yusuf Poulsen, der Vereinslegende von RB Leipzig, und der überlupft Urbich zum 3:3. Und damit ist es eben nichts mit der vorzeitigen Meisterschaft. Die holt sich der FC Bayern dann auf der Couch am nächsten Tag, weil eben Leverkusen sein Spiel nicht gewinnt. Aber die Feier im Regen von Leipzig, die ist ihnen verwehrt geblieben. Und auf der anderen Seite holt Leipzig einen Punkt, der noch sehr entscheidend werden könnte. Denn jetzt sind es 2 Punkte Rückstand auf die Champions League und 2 Punkte Vorsprung eben auf Mainz 05 auf dem ersten Nicht-Europapokalplatz. Martin, was machen wir mit diesem Spiel? Es war chaotisch, aber unterhaltsam, würde ich sagen.
Ja, wir zelebrieren ein sehr, sehr schönes Spiel, würde ich sagen. Also das war sehr, sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften gut, Leipzig extrem, vor allem in der ersten Halbzeit extrem aufmerksam, in sehr vielen defensiven Details, immer wieder so kurzzeitig ohne Innenverteidigung gespielt, sondern aus der letzten Linie sehr viel nach vorne geschoben, aber dann immer sehr aufmerksam wieder in der Rückwärtsbewegung. Das macht der Bayern so ein bisschen, dass sie schon viele, viele Spieler am Aufbau haben, aber dann in dem Moment, wo man was auslöst, dann so eine Welle von mehreren Spielern dann vorne reinkommt. Und das hat Leipzig dann so ein bisschen gespiegelt, haben sie geschickt gemacht und selber gute Konter gespielt. Das Ding zum 1-0 war eine ganz bemerkenswerte Fehlerkette, weil da, glaube ich, keiner von den Bayern was richtig macht. Also es ist hinten ein Torwartfehler. Vorne verliert Olise den Ball wirklich ein bisschen. Also so Ballverluste hast du schon mal drin in der Angriffssituation, aber das ist schon ein bisschen das ist so tendenziell der schlechteste Ballverlust, den du als guter Offensivspieler über 90 Minuten hast. Dann entscheidet sich Pavlovic, glaube ich, nicht nach vorne zu verteidigen ins Gegenpressing, sondern lieber zu verhindern, dass er überspielt wird, ermöglicht aber damit einfach den Pass auf Šeško, den Dier auch nicht im Griff hat, weil irgendwie hinten, also ich glaube, man hat nicht genau gesehen, was Dier da davor genau gemacht hat, aber hat er auf jeden Fall Šeško nicht im Griff. Also wirklich Fehler von allen, das ist ganz bemerkenswert. Und dann ist es, der 2-0 Rückstand relativ unglücklich. Und erste Halbzeit Bayern noch bemüht, aber ich glaube, so die Spielerkonstellation hat nicht ganz so gepasst. Olise auf dem Flügel und Gnabry im Zentrum, wenn auch schon Müller im Zentrum ist, war, glaube ich, keine so gute Wahl, dass man im Grunde im Zentrum gar niemanden hat, der was aus dem Dribbling macht. sondern dann, das wurde dann sehr, sehr flügellastig. Und die Flügelverteidigung von Leipzig war sehr, sehr gut. Und das hat man dann in der Halbzeit relativ gut angepasst, dass die Spielerrollen da ein bisschen verändert wurden. Olise ins Zentrum gezogen und ja, das war dann insgesamt einfach von der individuellen Anordnung, glaube ich, eine bessere Situation für Bayern. Und dann lässt Leipzig natürlich auch, wenn sie so lange so intensiv verteidigen müssen, wird es in der zweiten Halbzeit auch immer ein bisschen einfacher, weil der Gegner ein bisschen nachlässt. Ich fand das zweite Tor von Bayern ganz interessant. Das hatten wir an dem Spieltag nochmal, dass eigentlich ein Befreiungsschlag sofort zurückflippert, weil es ist immer so ein bisschen, wenn der versucht dort zu spielen und dabei den Ball verliert, sagt man immer, warum geht er das Risiko? Aber es ist halt, wenn du den versuchst wegzuschlagen, gerade wenn du keinen offenen, also wenn du keinen guten Schlag machen kannst, weil der Gegner so nah an dir dran steht, dann ist das auch, halt auch ein Risiko. So, also man kann mal, wenn der Gegner gut mitspielt und gut dagegen hält, kann man halt nicht ohne Risiko spielen. Also du schießt einfach den Ball ins Aus direkt. Aber aus der Situation kannst du natürlich auch ein Gegentor fressen. Das fand ich ganz lustig. Ja, aber insgesamt dann ja, sehr, sehr, eigentlich sehr gutes Spiel. Emotional eigentlich ein bisschen dramatisch am Ende, aus der Hinsicht, dass es ja eigentlich auch niemandem jetzt was gebracht hat.
Ja, Leipzig also vielleicht schon.
Ja, aber es ist unwahrscheinlich, oder?
Weiß ich nicht. Also jetzt ist es nur noch ein Punkt Rückstand auf Rang 5. Also ja. Ich bin mir nicht sicher. Also es war natürlich so unerwartet auch in der Art und Weise, war auch ehrlicherweise wieder so ein typisches Gegentor, wie es Bayern halt fängt. Sie können einfach das tiefe Verteidigen nicht. Also dass Xavi dass Šeško prallen lässt auf Xavi, das war zu sehen, dass das passieren würde. Wobei es war gar nicht Šeško in der Situation, aber das halt Leipzig diesen Ball spielt, das ist ja quasi das immer Gleiche. Und Paulsen ist halt dann schlau genug, halt aus dem Zentrum rauszugehen, weil da vielleicht auch wirklich Bayern attackierbarer war noch, eben in diesen Schnittstellen. Aber ja, also ich hatte noch den Eindruck, dass was Leipzig so gut gemacht hat in der ersten Hälfte, war ja diese hohe Aggressivität gegen den Ball. Und da war für mich David Raum so eigentlich das beste Beispiel für, weil der unheimlich körperlich gespielt hat. Also du hattest keinen Ballkontakt, der nicht irgendwie wehgetan hat gegen David Raum. Und dann sieht er aber in der 50. Minute die gelbe Karte und die war auch, glaube ich, gerechtfertigt. Und danach wirkte er auf mich, als wäre quasi so ein Teil aus seinem Spiel rausgenommen worden, der ganz wichtig war für Leipzig. Erklärt jetzt nicht komplett alles, aber ich denke, das hat schon auch dazu geführt, dass Bayern sich wohler gefühlt hat. Nicht nur die Umstellung, sondern eben auch die Körperlichkeit bei Leipzig hat nachgelassen. Plus dann hat Leipzig eben begonnen, Abwehrfehler zu machen. Also Lokeba kann rein theoretisch beim 2:2 auch auf Abseits stellen. Ist sehr schwierig, weil es ist eine Situation, die eigentlich ungefährlich ist. Aber rausrücken kannst du trotzdem, wenn so ein Ball eben ins, so ein Befreiungsschlag ins Zentrum reinrückt. Und dann ist es eben, ja, dann ist es aber halt auch Leipzig. Also Leipzig ist halt keine stabile Mannschaft in dieser Saison. Das hast du halt in der Partie auch gesehen.
Ich finde, Olise muss man nochmal herausheben für dieses Spiel, der dann, der glaube ich, gerade als Neuzugang ja jetzt nicht so unheimlich in der Aufmerksamkeit steht, weil Kane und Musiala natürlich immer viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und in deren Abwesenheit sieht man aber, dass er dann danach eigentlich der wichtigste Offensivspieler von Bayern ist. Ja. Der dann einfach alles machen kann, so auf dem Feld. Und ich fand auch, dass in der ersten Halbzeit haben sie ein bisschen auch daran gekrankt, dass Olise einfach zu wenig Bälle gekriegt hat. Ja, es lag auch an David Raum, aber es lag auch daran, dass man also auf jeden Fall keinen Fokus auf ihm hatte, sondern schon so beide Seiten ziemlich gleichermaßen gespielt hat, wenn nicht links sogar mehr. Ich guck mal
auf kurz. Jeden Fall mehr, weil links hat der Leimer gespielt, der wieder ein wahnsinnig intensives Spiel, also vom Lauf und sonstigen Einsatz her gegeben hat. Und auf der anderen Seite hat Boy gespielt, der einfach immer noch ein totaler Fremdkörper im Bayern-Spiel ist. Es fängt bei der Ballannahme und beim Ball weiterleiten an. Und ich habe mir auch so erklärt, dass Olise weniger vom Spiel gesehen hat, weil er hinter sich Boy hatte, der einfach wieder nicht gut war.
Ja, Sané hat sich in der ersten Halbzeit fast doppelt so viele Pässe wie Olise gespielt. Genau. Und ja, was gibt's noch zu sagen?
Ehrlich gesagt nicht so viel. Komm, lass das Spiel dicht machen. Also es war unterhaltsam und es war aber irgendwie auch Wurst für Bayern. Ein bisschen hast du das schon auch gemerkt, vor allem in der ersten Hälfte. Und das 3-3 hätte nicht fallen sollen. So haben sie halt dann mit Spargelrisotto und in einem Lokal die Meisterschaft gefeiert, so wie es halt der FC Bayern tut, wenn er zum 34. Mal Meister wird. Es geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Gladbach und dann bei Hoffenheim. Das sind die letzten beiden Spiele für die Bayern. Und für Leipzig ist es natürlich noch viel, viel enger. Bei Werder Bremen kommt es jetzt eben zum gerade angesprochenen direkten Duell. Und dann wird man zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielen, der trotz seines Sieges hier keine Rolle mehr gespielt hat, weil es wirklich nur theoretische Chancen sind auf den Europapokal. Und beim VfB geht wahrscheinlich der Fokus eher Richtung Pokalfinale, aber das diskutieren wir gleich. Jetzt sind wir zwar sehr spät, aber wir sind in dem Segment angekommen, in dem ich euch kurz sage, liebe Hörerinnen und Hörer, was es in dieser Woche so vom Rasenfunk gibt. Und wichtig ist vor allem für euch eine Sendung, die nämlich in der letzten Woche erschienen ist. Das Rasenfunk Q&A ist endlich herausgekommen. Am Mittwoch, beziehungsweise am Donnerstag habe ich es veröffentlicht, glaube ich. Im Tribünengespräch-Feed sprechen Frank und ich nicht nur über eure Fragen zum Rasenfunk, sondern wir geben euch mal wieder so den State of the Podcast. Also wir reden über Downloadzahlen, wir reden darüber, wie die Kontoumstellung aktuell gerade so läuft. Wir geben auch so ein bisschen Einblick in die aktuellen inhaltlichen Planungen vom Rasenfunk und da ist es ganz wichtig, wir hätten sehr gerne eure Meinung dazu. Es gibt eine HörerInnen-Umfrage, die wird natürlich verlinkt in den Shownotes und die findet ihr auch im Forum und da könnt ihr uns sehr gerne Rückmeldung geben, wie ihr aktuell den Rasenfunk so seht. Dauert so 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie ausführlich ihr da antwortet. Könnt ihr einfach zu allen verschiedenen Formaten kurze Fragen beantworten. Wäre sehr toll, wenn ihr mitmacht, denn wir werden wieder ein paar Dinge verändern müssen im Rasenfunk, weil der aktuelle Output mit 4 Sendungen pro Woche ist zu viel. Es ist nicht zu schaffen, ehrlicherweise. Deswegen müssen wir irgendwas verändern und wir wissen nicht genau was und wir würden es gerne basierend auf eurer Rückmeldung machen. Also schaut bitte in die Shownotes, hört diese Sendung auch sehr gerne und gebt uns Feedback. Ansonsten danke ich euch auch für all das Feedback, das es gab zu den letzten Sendungen, die so erschienen sind. Leverkusen habe ich schon angesprochen. Auch die Zweitligatour kam gut an und die Europaligatour, so chaotisch sie auch war, im Zustandekommen. Offenbar habt ihr es tatsächlich nicht gehört, wie oft wir da neu ansetzen mussten. Ich kann es jetzt auflösen. Christian Bernhard musste sich 10-mal neu verbinden mit uns. Und am Ende sind wie viele Dateien von ihm angekommen? Von insgesamt 30 Dateien, die ich hätte bekommen sollen, eine. Also es war herausfordernd, aber ist ja bei euch dann doch ganz gut angekommen, die Sendung. Das freut mich sehr. In dieser Woche werden noch erscheinen einmal ein Tribünengespräch mit Jupp Nehl, dem Chef von Sportcast und ehemaligen Bundesliga-Profi. Hoffentlich ein Schwerpunkt zu Holstein Kiel und Heidenheim. Da bin ich gerade noch am Organisieren. Der kann wegen des Tribünengesprächs aber erst frühestens am Donnerstag aufgezeichnet werden. Und es gibt natürlich noch die Spieltagsbesprechung zum 21. Spieltag bei den Frauen. Diese Sendung erscheint am Montagabend. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken, denn auch das hier ist natürlich Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, was ihr hier hört, möchte ich mich bedanken bei der Fassig 184, bei Raphael, bei Seppel Seber, bei Hossa 77 und bei Brie. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Auf rasenfunk.de erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und jetzt aber ganz schnell ins nächste Spiel, denn das will besprochen werden und allein der Spielfilm wird dauern, denn hier sind 8 Tore gefallen. Deswegen beschränke ich mich auch auf die Beschreibung der Tore. Mach's vielleicht nicht ganz so detailliert wie sonst. 5. Minute, Chiaro Diwa kommt an der Ecke von rechts und trifft per Kopf zum 1:0. Honorar hatte die Ecke getreten. Man weiß nicht so ganz, ob sie eigentlich in Richtung Kleindienst gehen sollte, aber Chiaro Diwa macht das 1:0 für Borussia Mönchengladbach. 32. Minute, es fällt das 2:0. Honorar verlagert auf Hack, der zieht nach innen, aber Luca Philipp im Tor von Hoffenheim pariert klasse. Im Nachgang kann allerdings Rocco Reitz den Ball erobern und dribbelt an. Er legt den Ball an Ostigar vorbei und überlupft dann Philipp zum 2:0. War ein ganz fantastisches Tor. 43. Minute. Nach einer kurz ausgeführten Ecke passt Touré nach innen. Loge kommt zum Abschluss, den Omlin nicht sauber parieren kann. Und es gelingt Chavez, den Abpraller zum 1:2 ins Tor zu schießen. Er setzt besser nach als Julian Weigl, der noch per Fallrückzieher erklären will im eigenen Strafraum. 54. Minute. Honorar schlägt im Konter eine Flanke auf Kleindienst so ungenau und im Gegenzug fällt das 2:2. Chiarodia klärt einen tiefen Ball zum Einwurf. Hoffenheim spielt schnell weiter. Und so bekommt Bülter ein 1:1 mit Skelly, legt sich nach zwei Übersteigern den Ball auf rechts und trifft zum Ausgleich. Und in der 64. Minute kann dann das 3:0 erzielt werden durch Gladbach. Chavez produziert eine Kerze und Ostigard verliert gegen Kleindienst den Ball. Der flankt nach innen, wo Stöger zwar noch verpasst, aber Honorar hinter ihm einschieben kann, ist insgesamt nicht so gut verteidigt. Eine unsaubere Klärungsaktion von Ulrich führt dann zu einer Ecke und diese Ecke führt zum 3:3 in der 73. Minute. Gladbach rückt nach der verteidigten Ecke nicht richtig aus dem Strafraum raus. Kramaric kann den zweiten Ball einsammeln und passt auf Loschek. Der geht an Schwanchara vorbei und bringt Stöger ins Rutschen und trifft mit einem schönen Schuss in den rechten Winkel zum 3:3. Und in der 81. Minute kann Haris Tabakovic dieses Spiel sogar drehen. Das heißt, jetzt führt Hoffenheim mit 4:3. Touré drückt Skelly mit dem Arm weg und verursacht so eine Ecke. Die bringt Kramaric auf Tabakovic und der erzielt am ersten Pfosten das 4:3. Tim Kleindienst fälscht diesen Ball sogar noch leicht ab. Und das ist insofern dann aber nicht mehr wichtig, weil Tim Kleindienst kann diesen Lapsus ausgleichen. In der 91. Minute flankt Robin Hack vom linken Flügel nach innen und findet eben jenen Kleindienst, der per Kopf das 4:4 erzielt. Er steht so viel höher in der Luft als Ostigard, dass es dann auch nicht so wichtig ist, ob er sich aufgestürzt hat oder ähnliches, denn Ostigard wäre in diesen Zweikampf nicht mehr reingekommen und dementsprechend bleibt dieser Treffer bestehen. Und wir haben eben, Patrick, ein 4:4. Das, glaube ich, bei beiden schlechte Laune verursacht. Also Hoffenheim schafft es irgendwie nicht, stabil zu stehen. Absteigen wird man sehr wahrscheinlich nicht mehr bei 5 Punkten Vorsprung. Den Klassenerhalt klar gemacht hat man aber auch nicht, obwohl man in der 81. noch mit 4:3 führte. Und auf der anderen Seite steht Gladbach mal wieder vor den Trümmern einer defensiv schlechten Leistung. Die Stimmung war schon vor dem Spiel gereizt mit "Wir wollen euch kämpfen sehen" Gesängen, noch bevor das Spiel angepfiffen wurde. Und obwohl man ja sehr emotional zum 4:4 kommt, gibt es nur so eine 80% Freude im Stadion und am Ende beschwert sich darüber Roland Wirkus auch noch und sagt, Mensch, was ist denn hier los? Warum war denn das Stadion so leise? Also beide gehen mit schlechter Laune aus diesem 4:4 raus. Ist der eigentliche Gewinner dieses Spiels der neutrale Zuschauer?
Vielleicht. Du meinst, die Stimmung ist auf jeden Fall gerockoreizt. Dann. Ja. Ich glaube, die Laune ist vor allen Dingen schlecht, weil dieses 4:4 nicht von zwei guten Offensivreihen entsteht, sondern von zwei sehr, sehr miesen Defensivreihen. Ich habe den Hoffenheimer Plan überhaupt nicht verstanden, warum man diesen einigermaßen funktionierenden Ansatz der letzten Wochen umstellt mit Bülter auf links Wingback und da jetzt Touré spielt und Bülter dann vorne im Zentrum. Und dass man das gerade gegen Franck Honorat macht, weil das Übergeben hat so gar nicht funktioniert in keiner Situation. Nsoki sah dann oft auch einfach individuell nicht gut aus. Es lag aber auch dran, dass er oft alleine gegen Honorat und Skelly war. Gladbacher Seite, Weigel ohne Sander nebendran, einfach eine Stufe schlechter defensiv. Gleichzeitig hat man irgendwie Stöger verstecken wollen im Pressing. Hack ist dann immer auf den zweiten Innenverteidiger hochgeschoben. Dadurch war man links in Unterzahl. Dann ist Hoffenheim immer wieder bei rechts durchgebrochen. Also auf beiden Seiten hat so viel nicht funktioniert. Das irgendwie so, also hast du Tore gesehen, wo du dir dachtest, boah, das war jetzt ein krasser Angriff. Das hatte jetzt, das wäre jetzt egal, gegen welchen Gegner passiert.
Ja, gut, das Nachsetzen von Reiz war schon.
Ja, das war ein sehr schönes Tor. Das stimmt.
Aber ansonsten, es war, vor allem ist er Gladbach mit den üblichen Mitteln zu Toren gekommen. Also, dass Honorar gut ist, wusste man, dass sie gerne auf Kleindienst flanken. Nicht so komplett überraschend, dass Hack ins Dribbling geht. Okay, aber habe ich alles schon mal gesehen in der Saison, aber bei Hoffenheim ja genauso, also wie viel Zeit zum Beispiel André Kramaric immer wieder bekommen hat und dann wissen wir, es ist Frühjahr, André Kramaric spielt jetzt wieder gut. Der hält, also Hoffenheim wird ja wieder von seinen erfahrenen Spielern in der Liga gehalten, so muss man es ja sagen. Kramaric mit 3 Assists, Bülter hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch Kaderjabek war, also du hast gesehen, dass Ostiga immer wieder, unter anderem wegen des Anlaufverhaltens von Gladbach, immer wieder den Ball auf rechts gespielt hat, auf Kaderjabek, und der kam auch in aller Regel an und da hatte Ulrich auch deutliche Probleme. Aber das ist ja jetzt auch alles, also keiner von beiden hat ein gutes Spiel gemacht.
Nee. Also ich fand Franck Honorat sehr, sehr gut. Da muss man auch sagen, da hat man dann bei Gladbach noch gemerkt, er geht runter im Stand von 3-2 und mit Cvancara, der draufkommt, verändert sich die Statik schon sehr im Spiel. Weil das war der eine Plan, der halt dauerhaft funktioniert hat. Bringen Honorat in irgendeine Situation und er macht dann was draus. An jedem Tor auch beteiligt, im 2-0 eher in der Entstehung, beim 1-0 und beim 3-2 jeweils direkt. Und sonst, ich weiß nicht, ich finde bei Gladbach, ich habe nicht so richtig verstanden, wo der Bruch hergekommen ist. Ich finde, Tim Kleindienst Körpersprache ist irgendwie nicht erklärbar in den letzten Wochen. Also das ist ich finde ihn, also es ist erklärbar, aber ich finde, es ist nicht das, was ich irgendwie von ihm erwarte auf dem Feld, weil ich finde, er war jetzt am Samstag von der ersten Minute an super negativ in der kompletten Ausstrahlung. So
echt? Ich fand ihn einfach nur aggro. Und das verstehe ich auch, weil er halt super genervt ist von schon. Allem.
Aber ich kann das verstehen, aber ich meine, was hat er erwartet? Also, er hat doch Gladbach letzte Saison gesehen, oder?
Nee, hat er, glaube ich, nicht. Wir unterschätzen immer, wie viel Fußball-Bundesligaspieler sehen. Das kann ich dir wirklich jetzt aus inzwischen ganz guter Rückmeldung von Spielern, die mir sagen, ist ja krass, wie viel du guckst. Oder also vor allem ehemalige Spieler sagen mir das, ehrlich gesagt. Also, nee, wahrscheinlich hat er so viel nicht von Gladbach gesehen. So ehrlich muss man sein. Ich finde, bei Gladbach hast du halt wieder gesehen, aber es ist jetzt auch wirklich keine Neuigkeit mehr, dass halt sobald jemand aus der Startelf rausgenommen wird, wird es halt schlechter. Und mit jedem Wechsel wurde Gladbach schlechter. Philipp Sander hatte vielleicht noch nicht wieder den Fitnessstand, um da irgendwie was zu verändern. Neuhaus hat die eine Chance, aber das lasse ich jetzt auch nicht gelten, ehrlicherweise, dass es dann so viel besser wurde in der 82. Und das ist halt der Fall bei Gladbach und bei Hoffenheim. Hattest du seltsame Entscheidungen in der Startelf? Du hast es ja schon angesprochen. Du hattest eine ganz fürchterliche Innenverteidigung. Selbst Ostiger hat da jetzt eben deutliche Probleme, der ja vor ein paar Wochen noch mit der beste Innenverteidiger war. Aber Tabakovic als Einwechslung hat funktioniert. Das muss man Christian Ilzer lassen. Aber ansonsten ist es auch alles komplett wild, was da passiert. Also
es macht mich auch tatsächlich ein bisschen wahnsinnig. Die Rolle, in der man Tom Bischoff spielt, seit Ilzer da ist. Weil ja, der stimmt. War ja unter Matarazzo sehr oft auch tief im Spielaufbau und hat sich da ein paar Bälle abgeholt. Und jetzt steht er, also er steht ja tatsächlich einfach zwischen den Linien und man findet ihn ganz, ganz selten. Eigentlich verrückt, dass Hoffenheim 4 Tore macht und Bischoff ist in keinem beteiligt. Weil er einfach, also war er quasi unsichtbar auf dem Feld. Und ich habe das Gefühl, es ist halt taktische Rolle. Es ist eher Stach jetzt konsequent, der immer wieder tief kommt, den ich dann vielleicht sogar eher lieber zwischen den Linien sehen würde. Ich weiß nicht, irgendwie ist das alles ein bisschen diffus. Es wird trotzdem reichen, weil 3 Teams schwächer sind, nicht weil Hoffenheim besser ist.
Und weil man noch neben den Arrivierten, die ich vorhin schon gelobt habe, auch noch mit Basumana Touré jemanden hat. Der macht auch nicht alles richtig, aber er ist unheimlich aktiv, war schnellster Spieler dieses Spieltags, 36 km/h, und ich glaube sogar, dass das Teamrekord war für, zweitschnellster, Openda war doch noch einmal schneller, aber hat sehr, sehr viele Sprints auch angezogen. Der war auf jeden Fall Unruheherd. Hoffenheim braucht noch einen Punkt oder Heidenheim darf nicht alle Spiele gewinnen, die jetzt noch kommen. Also jetzt dann im Auswärtsspiel bei Wolfsburg.
Entschuldige, mach ruhig die Abmoderation. Ich hätte jetzt noch was Negatives zu Hoffenheim gesagt, aber ich glaube, das hat man schon genug gehört.
Das ist jetzt wirklich echt, Hoffenheim, die sind auch selber froh, wenn wir da jetzt nicht mehr drüber reden. Die spielen es dann in Wolfsburg. Ich wünsche dem Zukunftsmax schon mal viel Spaß dabei, das zu sehen. Und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt dann direkt zum FC Bayern. Immerhin kann Bayern nicht in dem Spiel Meister werden. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für Gladbach. Dementsprechend kann auch alles passieren. Und danach spielt dann auch Gladbach gegen Wolfsburg. Also, wenn ihr Spiele skippen wollt an den nächsten Spieltagen, weil ihr nicht im Rasenfunk eingeladen seid, ich glaube, ich muss es ja gar nicht begründen. Aber hier hätten wir 2 Kandidaten für. Ein letztes Spiel noch haben wir von diesem Spieltag, über das wir sprechen wollen. Und das fand in Hamburg bei St. Pauli statt. Und hier sind wenige Tore gefallen, aber doch auch einiges ist passiert in dieser Partie. Schon in der ersten Minute hat Weishaupt die Chance, aufs 1:0 vergibt sie allerdings. Kurz darauf muss dann auch Treu gegen Undav stark verteidigen, macht das auch. Sinani nimmt dann ein Geschenk von Finn Jeltsch nicht an. Kurz darauf steht Woltemade vor Vasi, aber der pariert. Und dann rettet Chabot in letzter Sekunde gegen Gila Vogi und Undav vertendet eine gute Chance nach einem erneuten Fehlpass von Jeltsch blockt Chabot gerade noch diesen Schuss. Also ihr seht, wir gehen mit 0:0 in die Halbzeit, aber auf beiden Enden des Feldes ein lustiges Feuerwerk an Chancen, keine davon wurde genutzt. Und die zweite Hälfte geht ähnlich ereignisreich weiter. Undav schießt nach Vorlage von Nick Woltemade knapp am Tor vorbei. Und dann kommt die 55. Minute beziehungsweise die 60. Minute, denn das dauert jetzt eben mal 5 Minuten, was hier passiert. Es gibt einen Riesenkonter über Woltemade und Leveling. Leveling legt nochmal nach innen auf Woltemade, der kann schießen, aber van der Heijden bekommt den Ball an den angelegten Arm. Der Schiedsrichter Exner lässt laufen, aber der VAR schaut auf die Situation, das ist Katrin Rafalski, und sie schickt Florian Exner raus. Er schaut sich die Szene nochmal an. Van der Heijden versucht den Ball, den Arm angelegt zu lassen, dreht sich mit dem Ball mit in der Bewegung. Er vergrößert allerdings seine Körperfläche, trotz aller Bemühungen, den Ball angelegt zu lassen. Dementsprechend entscheidet Dr. Florian Exner auf Strafstoß und damit gibt es für Van der Heijden auch die zweite gelbe Karte und der fliegt mit Gelb-Rot. Ab jetzt spielt St. Pauli in Unterzahl. Es dauert richtig, richtig lange, bis dieser Strafstoß ausgeführt wird, auch weil van der Heijden den langen Weg vom Spielfeld weggeht. Nick Woltemade tritt an und verschießt. Vasil pariert erst seinen Schuss und dann auch noch den Nachschuss von Karasor. Toll zur Ecke. Und das ist jetzt der rote Faden dieses weiteren Spiels, denn Vasil pariert auch noch super gegen Führig. St. Pauli hält ganz, ganz lange dem Druck vom VfB Stuttgart stand, aber in der 88. Minute passiert es dann und das 1:0 fällt doch. Maxi Mittelstädt flankt ohne Druck auf den zweiten Pfosten, wo Stiller nach innen köpft. Eigentlich kommt noch ein Verteidiger von St. Pauli dazwischen, aber er klärt so, dass Demirovic auf Woltemade passen kann und der schießt ein zum 1:0. Vasil verhindert danach dann das 2:0 sogar noch. Und steht aber auch in der letzten Aktion dieses Spiels im Mittelpunkt. In der 96. Minute sieht er innerhalb kurzer Zeit 2 gelbe Karten. Er regt sich sehr darüber auf, dass Demirovic seiner Ansicht nach Zeit verzögert und sieht dafür die gelbe Karte. Er gibt dann Dr. Florian Exner dafür den gehobenen Daumen und wie auch immer es gemeint war, es kommt bei Exner wie eine Schiedsrichterbeleidigung an und deswegen gibt es die 2. gelbe Karte. Und Vasil, der eigentlich ein super Spiel gemacht hat, fliegt vom Feld und wird St. Pauli jetzt im nächsten Spiel auch fehlen. Und damit hat eben St. Pauli nicht nur dieses Spiel verloren, sondern eben auch noch einen der besten Spieler, auch in diesem Spiel. Martin, was ist dir zu dieser Partie zu sagen? Sollen wir über die gelb-rote Karte einsteigen? So haben es die meisten gemacht, über dieses Spiel sprechen. Warte, du bist gemutet.
Nö, habe ich gesagt.
Ja gut, dann lass sportlich einsteigen. Finde ich auch besser.
Das habe ich keine Meinung. Ja, ich möchte gerne über das Spiel reden. Weil es war ein ziemlich interessantes Spiel, vor allem in der Anfangsphase, wo beide sehr dolle versucht haben zu pressen und es beide nicht geschafft haben. Da lief sehr, sehr viel Bemühungen, liefen da ins Leere. Und ich war einmal mehr überrascht, dass St. Pauli, wenn man auf die Tabelle und vor allem auf die Torbilanz guckt, rechnet man nicht damit, aber die sind gut im Spielaufbau. So, die sind jetzt nicht so, dass du die einfach anläufst und dann kriegst du den Ball, sondern die machen das geschickt und spielen die Bälle dann vorne auch sehr auf eine Weise rein, die sehr unangenehm ist, häufig in große offene Räume, in klare Laufduelle. Es ist so ein bisschen es ist jetzt wie die Angriffe beendet werden, ist jetzt nicht klassisch sehr spielstärke Mannschaftmäßig, ne? Das ist dann schon Abstiegskampf, irgendwie Ball nach vorne, Laufduelle, irgendwie durchkommen, Flanken. Aber der Spielaufbau erstmal hintenrum, das machen sie gut. Wie sie auf die 6 spielen und wie sie da unter Druck agieren, das machen sie geschickt und Stuttgart ist immer wieder ein bisschen zu spät gekommen, immer wieder ein bisschen zu in einer sehr mannorientierten Ausrichtung, ein bisschen zu tiefe Startposition gehabt und den Gegnern da so ein bisschen zu viel Raum gelassen. Und deswegen ging es da ziemlich hin und her in der Anfangsphase. Dann hat Pauli das dann aber so, weiß ich nicht, 20., 30. rum, hat das dann so sukzessive nachgelassen, dass sie das hingekriegt haben. Und dann haben sie nicht mehr so viel Entlastung hinbekommen. Und Stuttgart hat halt weiterhin Druck gemacht. Nicht immer hervorragend, aber schon auch viele, viele gute Spielzüge dabei, wie man es kennt. Woltemade entwickelt sich wirklich beeindruckend. Also bin ich mal sehr gespannt, was mit dem in den letzten, in den nächsten 1-2 Jahren passieren wird. Das ist, will nicht zu hoch greifen im Regal, aber das Potenzial, wenn du mit 1,98 dich so drehen kannst und so auf dem Bierdeckel Gegenspieler tunnelst und so, wenn da noch ein bisschen mehr abgezockt hat im Abschluss dazukommt. Genau, die Abgezocktheit im Abschluss hat ein bisschen gefehlt. Ich hatte eine Szene gepostet auf Twitter und Blue Sky, wo sie wirklich Pauli zack, über 5 Stationen wirklich perfekt ausspielen, wirklich wunderbarer Angriff und dann kommt der Ball, glaube ich, auf Leveling, meine ich, auf rechts. Und dann ist so die Situation da, dass du keine weitere Option hast. Und anstatt zu warten, bis Mittelstädt war dann irgendwie diagonal durchgerannt und hätte dann noch einen Lauf machen können oder dann hätte man es zu Ende spielen können, den Angriff. Und stattdessen nimmt er direkt den Abschluss und der wird einfach geblockt. Und ich glaube, die ersten 3 Abschlüsse von Stuttgart, die wurden alle geblockt. Mhm. Weil ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, Stuttgart hat das, glaube ich, so in einer leichten Ausprägung, nicht ganz krass, aber es gibt manchmal so Phasen, wo Mannschaften, wenn eine Mannschaft einen Gegner wirklich auseinandernimmt und so wirklich in Minutentakt Chancen generiert, dann neigen manche, Mannschaften manchmal dazu, so in dieses, so ein bisschen in so einen Chancenwucher reinzugehen, dass sie zu schnell, zu unkritisch die Abschlüsse nehmen und einfach so, okay, wir haben sie ausgespielt, jetzt haben wir eine Schussgelegenheit, zack, dann hauen wir ihn rein. Aber anstatt nochmal, Moment, wenn ich jetzt schieße, geht der wirklich rein oder wird der geblockt? Kann ich nochmal einen Haken nehmen und dann schießen? Oder kann ich ihn nochmal rüberlegen und dann haben wir einen besseren Schuss? Dass man dann irgendwie aus diesem Flow heraus, den Gegner so die ganze Zeit zu bespielen, dass man dann zu schnell die Abschlüsse nimmt und dann da relativ viele Situationen liegen lässt. Ich hatte phasenweise das Gefühl, gerade in der Anfangsphase, dass Stuttgart das so ein bisschen hatte. Dann waren noch ein paar Situationen, wo sie dann gute Abschlüsse hatten, die dann auch einfach nicht geklappt haben. Aber unterm Strich ist es einfach wieder ein recht gut, also zumindest offensiv ein gutes Stuttgart-Spiel, defensiv ein eher schwaches Stuttgart-Spiel, ein gutes Pauli-Spiel eigentlich. Normalerweise muss das Spiel wahrscheinlich eher 2-1, 3-2 irgendwie sowas ausgehen. Sowas dann knapp und 1-0 wahrscheinlich sieht niedriger aus auf beiden Seiten, als es hätte sein sollen, aber beschreibt das Spiel ansonsten ganz gut.
Ja, ich meine, das Positive ist wirklich, dass der VfB es wieder geschafft hat, offensiv ein dominantes Spiel zu spielen, viele Chancen zu haben und endlich mal so ein Spiel dann gewonnen hat, weil bis zum letzten Satz kommt das eigentlich vielen VfB-Fans bekannt vor, weil man das in den letzten Wochen oft so hatte, aber die Spiele eben nicht gewonnen hat und im Gegenteil sogar verloren hat, unter anderem ja gegen Heidenheim erst am letzten Spieltag. Die Defensive würde mir aber Sorgen machen, vor allem dahingehend, was die unerzwungenen Fehler angeht, die Unforced Errors, die sind einfach viel, viel zu hoch. Dass du mal in den Konter reinläufst und dass du viele 1-gegen-1-Duelle in der letzten Linie hast, das ist ja Teil der Spielidee von Stuttgart, das ist mit eingepreist. Aber solche Fehler, wie es tut mir jetzt leid, jetzt auf Jelt zu zeigen, aber er spielt 2-mal im Pass, im Aufbau, ohne zu gucken. Er spielt dann einfach dahin, weil er weiß, da ist Stiller. Ja, aber da war halt auch ein Gegenspieler. Deswegen darfst du diesen Pass nicht spielen. Und er ist sehr jung und so weiter und so fort. Also deswegen, das soll jetzt kein Urteil über diesen Spieler sein. Aber die Beobachtung war schon wirklich sehr frappierend. Und da hat ihm Jeff Chabot 2-mal den Hintern gerettet. So muss man sagen. Und diese Dinge, ob man das jetzt noch rausbekommt, so eine gewisse Sicherheit bis zum Pokalfinale, weiß ich nicht. Oder ob vielleicht dann auch das Adrenalin des Pokalfinales das dann regelt, weil dann spielst du keinen Pass, ohne vorher zu denken. Aber also deswegen offensiv sehr, sehr viel Gutes beim VfB, aber defensiv ist weiter schon ganz schön wackelig. Auch dieses Handspiel von Stenzel an der Außenlinie. Also es sind so komische Aktionen mit dabei, wo man sich so denkt, was ist mit euch? Warum kommt ihr nicht aus euren Köpfen raus?
Ja, dieser eine Fehlpass von Jeltsch, der war auch irgendwie, der war so kurios, weil, also Chabot stellt sich dahin und zeigt an, dass er den Ball haben will, for no reason to begin with. Also Jeltsch ist völlig frei und dribbelt so ein bisschen an und Chabot geht so zwei Schritte nach vorne und zeigt ihm so an, gib mir den Ball. Völlig, also er steht aber direkt neben ihm, also so ein völlig sinnloser Pass eigentlich. Und dann macht dann löffelt Jeltsch den so rüber vor Chabot. In dem Moment läuft Chabot aber einen Schritt nach hinten. Und der Pass ist aber auch einfach 3 Meter läuft der vor Chabot lang und genau auf den St. Pauli-Stürmer. Das ist so eine strange Szene. Das ist halt auch so eine, der ist 18, ne? Und der, in dem Alter hast du manchmal so. Hast du manchmal, ne, präfrontaler Kortex ist, glaube ich, noch nicht 100%ig ausgebaut. Deswegen hat man manchmal so komische Fuck-ups. So, das Kontrollzentrum im Kopf ist noch nicht 100%ig fertig. Und dann sind manchmal so, die Synapsen verknüpfen sich irgendwie komisch. Das ist, weiß nicht. Deswegen ist, wenn du U19-Fußball guckst, ist auch, das ist halt, per Natur ist das ein viel instabileres Spiel. Weil du immer mal wieder so komischen Shit einfach drin hast.
Ja gut, da kann man die U19-Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende sich sehr gut angucken zu. Aber das ist jetzt nochmal was anderes. Ja, interessant. Ich dachte nämlich, der Pass sollte auf Stiller gehen. Ich habe gar nicht gedacht, dass er auf Chabot hätte passen wollen, aber es kann natürlich
auch
sein.
Vielleicht war auch das. Aber Stiller war da auch nirgendwo in der Nähe, wo der Ball hinging.
Ja, also, es war
dann war es ein genauso komischer Fuck-up.
Genau, aber was eben das Ding ist, also ich glaube, für beide zählt ja am Ende, Achtung, Phrase, nur das Ergebnis. Und für St. Pauli wird sehr wahrscheinlich auch nichts passiert sein, auch wenn es eben bitter war, auf diese Art und Weise das Spiel zu verlieren. Das aber zu verlieren nicht komplett unverdient war, vor allem in der zweiten Hälfte war es halt sehr eindeutig, dann auch mit der Unterzahl. Dazu muss man noch sagen, dass Van der Heijden die erste gelbe Karte vielleicht nicht unbedingt sehen muss, aber er muss auch definitiv dann nicht so ins taktische Foul gehen, weil er checkt irgendwie so Demirovic weg, aber der Ball kommt überhaupt nicht zu Demirovic. Also er dachte, er müsste taktisch faulen, hätte er aber gar nicht machen müssen. Dann kann man natürlich darüber diskutieren, muss es dann dafür gelb geben, das ist dann eine Auslegungssache, aber wenn er dann gelb hat, dann führt das eben zu einer gelb-roten Karte, die war dann wieder unwidersprochen. Wenn du da Strafstoß gibst, musst du auch gelb dafür geben. Da gab es dann keinen Spielraum mehr. Aber dass der VfB dieses Spiel gewonnen
Wobei hat. Wobei ich finde eigentlich, logischerweise müsste es eigentlich eine Regelung geben, dass was passiert, wenn ein Handspiel einfach, in dem Fall einfach ein Tor verhindert, aber unabsichtlich ist. Ich finde, da müsste es, wäre eigentlich logisch, wenn es da die Möglichkeit gäbe zu sagen, ja okay, dann wird das quasi das mögliche Tor, wird durch den Elfmeter wieder hergestellt, aber die individuelle Bestrafung, weil es keine Absicht war, fällt irgendwie weg. Wobei ich mir ehrlich gesagt bei der Szene auch nicht sicher bin, ob es keine Absicht war. Weil so ganz angelegt ist der Arm nicht so und ich glaube, dass du da in so im Runtergehen so den Reflex hast zu denken, ja, ich will nicht, dass der Ball reingeht, ich nehme doch noch kurz den Arm raus. Kann ich mir schon vorstellen, ist ein bisschen schwer zu bewerten anhand der Videos, Videobilder.
Definitiv. Aber für den VfB zählt eh nur, man hat endlich mal wieder ein Spiel, Achtung, gezogen, wie man heutzutage sagt. Ich grüße alle RasenfunkhörerInnen aus der Zukunft, die jetzt gerade hören, ja, so haben wir 2025 über Fußball gesprochen. Lasst mir mal eure Floskeln da in den Kommis. Ja, und jetzt geht's weiter für den VfB im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Dann wird man noch in Leipzig spielen und dann kommt das DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld. Darauf richtet sich der Fokus, denn 6 Punkte Rückstand auf Rang 6 werden zu viel gewesen sein. Und für St. Pauli werden wahrscheinlich 5 Punkte Vorsprung auf Heidenheim gereicht haben. Es geht jetzt dann zu Eintracht Frankfurt und je nach Verlauf dieses Spieltags kann man da ja dann auch den Klassenerhalt vielleicht schon sicher machen. Ansonsten käme danach noch ein Heimspiel gegen den VfL Bochum, das dann eine, ich sag's ruhig, unerwartete Brisanz noch bekommen würde, wenn dem so wäre. Wir verlassen aber den Konjunktiv, wir gehen rein in den Indikativ, wir vergeben unsere Spieltags-Awards. Jeder kürt seinen MVP des Spieltags, seinen Unsung Hero und seine Momente des Spieltags. Und Patrick darf sehr, sehr gerne beginnen. Wer ist denn dein MVP geworden?
Ich wollte bis Sendungsstart Franck Honorat nehmen und habe mich jetzt aber, glaube ich, dagegen entschieden, weil das Spiel einfach zu belanglos war.
und kein MVP wegen egal.
Genau, deswegen gehe ich mit Franz Kretzig. Ich habe ihn ganz am Anfang gelobt und es war wirklich sehr, sehr gut im Spiel gegen Heidenheim gegen Bochum. Und fast ein bisschen schade, dass aus seinen tollen Aktionen kein Tor entstanden ist.
Und Kretzig auch so ein richtig interessanter Spieler dafür, wie du kannst ein sehr talentierter und guter Spieler sein, du musst dich aber schon an deine Umgebung anpassen, sonst spielst du da keine Rolle. Hätten wir Franz Kretzig und Paul Wanner am Spieltag 5 nebeneinander gestellt und du hättest mir die Pistole auf die Brust gesetzt und hätte gesagt, wer von den beiden wird noch eine wichtige Rolle spielen bei Heidenheim am 32. Spieltag, hätte ich gesagt, Paul Wanner. Aber Franz Kretzig ist es. Martin, wer ist dein MVP dieses Spieltags?
Julian Brandt für seine beiden saugeilen Roller.
Das ist jetzt Getrolle.
Schreibe ich nicht auf, sorry.
Tastatur kaputt gegangen.
Ich sag Gerassi.
Ja, okay. Ich hab's befürchtet.
Weil ich hab, ja. Ist eigentlich ein bisschen zu unbedeutendes Spiel, könnte man argumentieren.
Nein, nee, ist es ja nicht. Also wenn Dortmund die Champions League bekommt, dann war es ja auch dieses Spiel. Und ich habe es deswegen befürchtet, weil es ist auch mein MVP. Weil ich habe.
Da danke ich auf Olise.
Wirklich? Trotz dieser ersten Hälfte?
Naja, er hat ja keine Bälle gekriegt. In den Szenen, wo er einen Ball gekriegt hat, war auch wichtig.
Okay, sehr gut. Dann markiere ich hier Michael Olise als dein Zweitpick. Und ist hiermit genannt. Aber wirklich, Serhou Guirassy, das geht ja außerhalb von BVB-Kreisen, glaube ich, schon so ein bisschen unter. Aber wie gut er einfach ist und wie gut er vor allem bei der ersten Chance ist. Ich will dieses Thema nicht totreiten mit Blick auf den VfB, aber auch Nick Woltemar, der hat trotz aller Anlagen wieder die erste Chance vergeben. Und wir haben so viele Teams, wo das einfach ein Thema ist. Und der BVB, wenn es eine Konstanz gibt bei den Leistungen, die nicht immer ganz konstant zustande gekommen sind, dann ist die Chancenverwertung und eben auch das in Führung gehen ganz wichtiger Teil davon. Und das ist Serhou Guirassy. Wahnsinnsspieler. Unsere Unsung Heroes. Patrick, wer ist es bei dir geworden?
Ich muss ja einen Freiburger wählen. Das musste ich mir vornehmen nach dem Spiel gestern. Und deswegen nehme ich den Spieler, der in Freiburg eigentlich immer der Unsung Hero ist, nämlich Philipp Lienhardt. Zwei tolle Pässe bei beiden Toren, defensiv fehlerlos und seit Jahren der Innenverteidiger, der seinen Nebenmann unglaublich gut aussehen lässt, von Nico Schlotterbeck über Matthias Ginter und Max Rosenfelder jetzt zuletzt, wer neben Philipp Lienhardt spielt, sieht einfach gut aus, wenn er ein aktiver Verteidiger ist.
Ja, sehr schöne Formulierung. Jetzt muss ich noch überlegen, ob ich meinen Freiburger noch aus der Kategorie rauskegel, aber das entscheide ich erst, wenn ich die Wahl von Martin kenne. Martin, wer ist dein Unsung Hero?
Ich bin so ein bisschen am, ich gucke so über die Spieler gerade drüber und es gibt wenig Spiele, in denen sich eine Mannschaft so überhaupt besonders vorgetan hat, deswegen gibt es gar nicht so viele Kandidaten. Nicola Remberg, sage ich, hat mir super gefallen, ist wahrscheinlich nicht eben aufgefallen, hat dann auch das erste Tor eingeleitet, was bestimmt eher an Skripski hängen bleibt, das zweite Tor. Und ja, Punkt.
Sehr gut, Nikolai Remberg, sehr gute Wahl. Ich hätte eigentlich Kai Schossano genommen, aber der ist wirklich nicht unbesungen geblieben an diesem Spieltag. Ich bleib bei meinem Freiburger, denn er hat mich wirklich sehr, sehr nicht überrascht, weil wir haben schon mal gesehen, dass Max Rosenfelder einen guten Rechtsverteidiger spielen kann. Aber gegen dieses Leverkusen mit Florian Wirtz, natürlich hat er ihn nicht alleine verteidigt, das ist mir schon völlig klar, aber Patrick hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, was gefehlt hat, als die Geschwindigkeit von Rosenfelder nicht mehr auf dem Feld war. Das ist eigentlich schon erstaunlich, dass dieser Spieler, den wir vor der Saison eher so als Innenverteidiger auf dem Schirm hatten, jetzt einen so guten Rechtsverteidiger spielt, dass wenn dann Kübler kommt, man sagt, es wurde leider ein bisschen schlechter, immer noch auf gutem Niveau. Das ist doch sehr, sehr gut. Deswegen Max Rosenfelder, mein Unsung Hero dieses Spieltags. Und jetzt kommen wir noch, Patrick, zu unseren Momenten des Spieltags. Was ist es bei dir geworden?
Ich glaube, es führt nichts an der Müller-Verletzung und anschließend dem ganzen Stadion mit den Kevin-Müller-Gesängen einem Moment, in dem man ein bisschen zurückgetreten ist und gemerkt hat, okay, das ist zwar gerade Abstiegskampf, aber es ist immer nicht das Wichtigste.
Ich möchte mich anschließen. Die Bochum-Fans, die dann den Namen von Kevin Müller mitskandieren, und also dieses ganze Spiel steht unter dem Eindruck dieser Verletzung, die Gott sei Dank nach allem, was wir wissen, jetzt glimpflich verlaufen ist. Ist auch mein Moment des Spieltags, weil das wird ganz lange bleiben. Da wird man sich lange dran erinnern und ist ja auch das richtige Signal vor diesem Saisonfinale, dass es halt dann doch nur Fußball ist, muss man wirklich sagen. Martin, jetzt habe ich eine schwere Rampe gebaut für dich. Du darfst aber gerne auch einen anderen Moment des Spieltags nehmen. Es gab ja auch schöne Tore und so weiter und so fort. Was wäre denn dein Moment des Spieltags?
Ich glaube, das 2-2 von Bayern, weil das so absurd in die Wiederholung vom ersten Tor reinfällt und ja in dem Moment nicht die Meisterschaft direkt, aber schon das Tor zur Meisterschaft sehr weit aufmacht in dem Moment so. Es gibt so Momente im Fußball, wo einfach so aus dem Nichts so eine Energie einfach sich entfaltet, ne, wo einfach so bam 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 Tor so, und das war so ein Moment, wo normalerweise ist immer alles kontrolliert und man sucht die ganz kleinen Vorteile und so, und dann gibt's so Momente, wo einfach zack einfach so ein Tor einfach reingeballert wird, und das war so ein Moment, und dann in so einem wichtigen Moment auch und mit dieser komischen Situation, das wird doch in der Wiederholung ziemlich cool.
Aber wirklich, ja, ein sehr, sehr besonderer Moment, der dann diesen Spieltag ganz gut abrundet. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Es hat große Freude gemacht. Patrick Röttele vom Sportcast Freiburg, wann erscheint eure Folge zum Spiel?
Die Folge erscheint heute Abend oder morgen früh, ich bin unsicher. Aber also, ich bin nicht beteiligt, nämlich.
Montagabend oder Dienstagmorgen. Ja, mir dünkt, du hast schon genug über Fußball gesprochen an diesem Wochenende. Also hört den Sportcast Freiburg, wenn ihr noch mehr zum SC wissen wollt. Ist ja wirklich eine interessante Situation beim SC. Und auch wenn uns Martin kurz verschwunden ist, dann möchte ich doch hier Werbung machen für die Spielverlagerung Academy. Da könnt ihr wie immer auf spielverlagerung.de herausfinden, was gerade aktuell so angeboten wird. Und Martin kann es uns jetzt auch selber sagen. Martin, was sind die nächsten Termine in der Academy?
A Pressing Made Simple, was glaube ich auch cool ist für interessierte Fans, wo ich versuche, das Pressing-Thema so ein bisschen zu vereinfachen und runterzubrechen. Genau.
Punkt. Wird alles verlinkt, also dann wisst ihr, was ihr in der Spielverlagerung Academy lernen könnt, und dann ist euch eine deutsche Meisterschaft garantiert. Das ist die Spielverlagerung garantiert. Danke dir, lieber Martin.
Genau, das ist die Meister-Academy jetzt. Hashtag Meister-Academy.
Ja, wirklich, so viele Masterclasses gibt es da draußen. Das ist mal wirklich eine. Und das ist nicht eine, wo irgendwie Adi Hütter jede Szene sich falsch erinnert von Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Das ist jetzt ein sehr weirder Anti-Plug, aber das ist so absurd, wenn ihr mal was Lustiges sehen wollt. Sucht das bei YouTube. Stimmt einfach nicht. Schaut euch die Szenen nochmal an und sagt euch, wie er sich dran erinnert. Naja, aber ist was anderes. Ich habe noch Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich kann noch kurz eine Ankündigung in eigener Sache machen, dass ich nämlich ab nächster Saison bei Preußen Münster bin. Kommen noch mehr Details dazu, aber
Ach, stark. Aber dann kann ich dich noch
an dieser Stelle weltexklusiv. Wahrscheinlich schon.
Okay, da hoffe ich doch sehr drauf. Stark, sehr gut. Ach, Preußen und die zweite Liga, da könnte man auch so lange drüber sprechen. Und über Friedhelm Funkel. Also herzlichen Glückwunsch dazu und danke, dass wir mal eine Exklusivmeldung im Rasenfunk haben. Hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet auf meine alten Tage.
Ne, ehrlich gesagt hat es der Verein auch schon gepostet auf der Website. Psst. Aber wer liest sich das durch?
Doch niemand gewusst. Also endlich in dem relevanten Medium auch verkündet. Also danke dir, lieber Martin, viel Erfolg schon mal für die Saison mit Preußen. Ich habe noch zwei Hörempfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Sind beide allerdings politisch, also macht's nur, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber wenn ihr gedacht habt, dass die Ernennung von Wolfram Wainer zum Staatssekretär schlimm ist, dann hört euch die 29er an und ihr hört, nein, es ist noch viel schlimmer. Also es ist wirklich unglaublich. Und das Logbuch Netzpolitik hat in seiner aktuellen Folge auf das elektronische Desaster der elektronischen Patientenakte geblickt. Und da liegen alle unsere Daten drin. Es geht hier um das größte Digitalprojekt Deutschlands und es geht einfach so unter, wie dilettantisch das mal wieder umgesetzt wird. Einfach nur, weil man gewisse Termine einhalten möchte und weil die zuständige Firma versucht, so ein bisschen leicht aus der Nummer rauszukommen. Also hört euch diese beiden Sendungen an, wenn ihr den Ruhepuls dafür habt. Und ansonsten beantwortet sehr, sehr gerne unsere Umfrage. Wir freuen uns sehr auf eure Rückmeldungen zu den Sendungen und unterstützt bitte den Rasenfunk auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann ist mitmachen.rasenfunk.de die richtige Adresse und abonniert doch sehr gerne auch die anderen Feeds, die es gibt. Das Tribünengespräch, die Ligatour, die Bundesliga der Frauensendung und die Nationalteams-Sendungen. Mir ist zu Ohren gekommen, da hätte man Martin auch schon das ein oder andere Mal gehört. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.